Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Es gab jetzt eine längere Pause. Die Gründe waren beruflich, privat, aber ein bisschen auch Motivationsprobleme. Ja, nun gibt es wieder eine neue Folge und ich werde auch in Zukunft versuchen, wieder regelmäßig neuen Content zu liefern. Schwerpunkt sollte nach wie vor auf der Historie, auf der Geschichte unseres Vereins liegen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Doch immer wieder wird es auch aktuelle Folgen geben, wo neue Themen, die jetzt gerade aktuell sind, besprochen werden. Und so starte ich auch quasi in die, sagen wir so mal, neue Staffel mit Daniel Mandl und Stefan von abseits.at und wir besprechen die aktuelle Situation des SK Rapid. Ich wünsche euch viel Freude und hoffentlich ein paar interessante Informationen in den nächsten 90 Minuten. Lieber Daniel, diesmal verstärkt mit dem Stefo. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie immer traditionell nach der Sommertransferzeit, diesmal ein bisschen verspätet durch Urlaube und berufliche Dinge, hat sich ein bisschen verzögert. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden, wie die letzten Jahre schon gewohnt, immer über die ersten Spiele, die erste Bilanz ziehen, auch was hat sich spielerisch, was hat sich taktisch, was hat sich im System geändert durch den neuen Trainer und die vielen neuen Spieler. Danach werden wir dann eben ein bisschen auch näher in Detail eingehen, was hat Peter Stöger bis jetzt neu implementiert, auch im Zusammenhang mit den neuen Spielern, Abgängen, Spieler neu, was hat sich da hat sich ja einiges, glaube ich, getan. Und dann last but not least, den Daniel, sein großes Steckenpferd, dann werden wir auch ein bisschen die Gegner in der Ligaphase kurz ansprechen, analysieren, sofern das heute, und Stand heute, möglich ist. Gut, dann fangen wir mal an. Bis jetzt sind 15 Ligaspiele gespielt, rein von der Bilanz her, 15 Saisonspiele, Entschuldigung, inklusive Europacup, 15 Spiele, 10 Siege für Unentschieden, nur eine Niederlage, die Gott sei Dank wenig Auswirkungen hatte. In der Liga noch ungeschlagen, Cup, ja, ein bisschen holprig, aber doch weiter. Also im Prinzip jetzt haben wir alle ersten Saisonziele im ersten Block eigentlich erreicht bzw. übertroffen. Dennoch gibt es nach dem 1:1 in Graz, wir stehen jetzt ein paar Tage vor dem Derby, irgendwie so eine komische Art von Unzufriedenheit. Also man ist unzufrieden mit dem 1:1 in Graz. Auf einmal kommt wieder das 0:0 in Altach wieder hoch. Man vergisst, dass man Sturm und WRC auswärts geschlagen hat. Also wie seht ihr jetzt einmal so den ersten Block von den ersten 15 Pflichtspielen? Auch vielleicht im Vergleich zum Vorjahr, weil im Vorjahr gab es ja ähnliche Bilanz. Man war auch in der Meisterschaft, man hatte 14 Punkte, war allerdings Zweiter im Cup ebenfalls, damals noch dabei. Und auch damals hat man die Ligaphase allerdings über die Europa-League-Qualifikation erreicht. Also man ist eine Runde hat man nicht geschafft gegen Prager. Dadurch ist man von der Europa-League in die Ligaphase gekommen. Aber grundsätzlich kann man das ganz gut vergleichen mit dem Vorjahr. Wie ist da jetzt eure erste Bilanz?
Also zuerst nochmal Servus Heinz, danke für die Einladung.
Danke auch von mir, hallo.
Die erste Bilanz für mich fällt auf jeden Fall positiv aus, weil das eine Phase war, wo es in erster Linie um die Ergebnisse geht. Also im Cup muss man weiterkommen. Die Ligaphase von der Conference League, das war alles andere selbstverständlich, dass man da reinkommt, da wir doch einen sehr schweren Weg gehabt haben. Wir haben zwischen dem 31.07., das war das Rückspiel gegen Desic Stusi, und dem 31.08. haben wir 10 Partien gehabt. Also wir haben jeden dritten Tag eine Partie gehabt und rein vom Ergebnis her, glaube ich, so wie wir jetzt dastehen, hätte das sofort jeder genommen, ja, weil in der Liga Tabellenführer. Und wie gesagt, die Ligaphase aus sportlicher und finanzieller Sicht super, super wichtig. Also da gibt es gar nichts auszusetzen. Dass wir dann gegen den GRK und gegen Altach Punkteverlust in der Meisterschaft gehabt haben, so wie du gesagt hast, ja, dafür hätten wir vielleicht die eine oder andere Partie nicht gewinnen müssen. Und wenn man sich die Partien anschaut, auch gegen Altach, auch da hätten wir gewinnen können mit einem Kara-Elfer am Schluss. Und gegen den GRK war es auch ein ziemlich fragwürdiger Ausgleich.
Es ist ein bisschen schräg, dass es eben noch zwei Elfer waren. Da sieht man halt, dass das so richtig an der Kippen war. Und im Endeffekt kommst du möglicherweise auch außer mit Punkte-Maximum in der Liga. Und ja, Umfaller hat man halt immer und haben wir immer gehabt. Aber dennoch hat es da auch Partien gegeben, finde ich, wo man sagt, das hätte man als in einer klassischen Rapid-Saison, klassischen Rapid-Saisonstart vielleicht nicht gewonnen. Ja. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Sieg gegen Hartberg, so die klassische Partie, wo du dich normalerweise früher angeschüttet hättest. Ne.
Oder WRC auswärts haben,
weil ja auch natürlich auch
nicht, ja, selbstverständlich, weil man hat ein bisschen Glück gehabt zum Schluss mit der Chance, ja, vom WRC und so weiter. Und Sturm, ja.
Ja, oder auch, dass du gegen Dürr im Playoff das Heimspiel halt noch erzwingen kannst, weil du einfach ein bisschen mehr Qualität hast als erstens wir selber in der vergangenen Saison, als auch der Gegner. Ne? Das hätte auch eine Partie sein können, die unter anderen Umständen in die Verlängerung geht und dann wird es wieder zach, ne? wie in Dundee. Also ich finde schon, dass man jetzt dieser sogenannte stögersche Ergebnisfußball, es ist schon immer wieder sichtbar gewesen, aber wie der Steffo sagt, gerade jetzt zur Saisonstart zählen die Ergebnisse und nichts anderes. Und dass wir Potenzial haben, noch stärker zu werden, mannschaftlich vor allem, das sieht man ja auch an allen Ecken und Enden. Wir haben irrsinnig viel individuelle Qualität, aber es ist absolut verständlich, dass wir jetzt kaum noch einen Gegner komplett an die Wand spülen können, weil wir eben als Mannschaft noch nicht so gewachsen sind natürlich.
Auch wenn man vergleicht jetzt zum Vorjahr, dieses Mal ist der Kader viel später gestanden. Das heißt, es sind Spieler eingesetzt worden, die eigentlich gerade zu Rapid erst gekommen sind. Und ja, dafür, rein von den Ergebnissen her, ist das super. Und ich glaube, dass spielerisch noch nicht alles passt, die Abläufe, Automatismen noch nicht ganz passen. Dafür wird man schon Verständnis haben noch dazu, wenn wir jetzt einen lauen Herbst haben, wenn wirklich viele schöne Spieler auf uns warten.
Jetzt haben wir ein bisschen festgestellt, dass die Ergebnisse stimmen. Ich glaube, da sind sich ja alle, bis auf zwei Spiele, aber im Prinzip ja alle einig. Aber was hat sich jetzt, sofern man das sagen kann, es ist wie gesagt noch ein bisschen eine Findungsphase für die Spiele, wie speziell Gulliksen sind ja erst seit zwei Wochen oder drei Wochen da. Aber was hat sich jetzt verändert vom Spiel her, von der Spielidee, von der Spielphilosophie her? Es sind ja sehr, sehr viele Spieler wie Tilio, Gulliksen, die relativ schnell in die erste Mannschaft oder an die erste Mannschaft rangekommen sind. Viele Spieler haben momentan sehr, sehr schwere Karten. Ich sage jetzt nur Grigic, ich sage nur Auer oder auch so Sachen wie Spieler wie Noah Bischoff und so weiter. Oswald wurde verliehen. Wie seht ihr da diese Kaderstruktur? Wir gehen ja noch auf die neuen Spieler genauer ein, aber wie seht ihr momentan einmal das Spiel vom Stöger? Was hat sich gegenüber Klaus geändert? Und wie seht ihr jetzt diese Kadersituation, dass viele Spieler schon sehr, sehr schnell in die erste Mannschaft kommen und arrivierte Spieler wie Leon Grigic, der war ja letztes Jahr nicht Leon Grigic,
Lukas
Grigic, der Sturmspieler. Also, und dass sich viele Spieler wie Lukas Grigic jetzt einfach extrem schwer tun, da anzudocken. NC ist ja gleich, funktioniert eigentlich oder spielt relativ bereits oft, wird auch geschont fürs Derby.
Man sieht, was er kann.
Man sieht natürlich in Ansätzen schon, was er kann. Man sieht vielleicht auch noch, wo es ein bisschen noch, ich glaube, körperlich fehlt noch ein bisschen die Kraft vielleicht für 90 Spiele. Die Liga ist ja doch sehr relativ intensiv bei uns, aber das wird sie ja viel besser wissen als ich. Also wie seht ihr da jetzt den Kader in der Wertung, sage ich einmal?
Naja,
auch im Verhältnis jetzt auch zu den Spielern, die ja noch letztes Jahr Stammspieler waren. Louis Schaub war letztes Jahr, wenn ich mich erinnere, im Sommer einfach fast der Königstransfer.
Kann man.
Wie er gekommen ist, so den Zeitpunkt, wie er gekommen ist, war das eigentlich sowas Ähnliches wie ein Königstransfer, ne?
Ja, bevor man Royal und sagen,
genau,
ja, sei ja, bevor, natürlich. Ja. Nein, aber plakativstes Beispiel ist eigentlich der Matthias Seidel, ne, der
oder Matthias
unser Seidel, Kapitän ja. ist und der sich extrem schwer tut und fast so wirkt, als wäre er ein bisschen in der Kiste. Also jetzt gegen den GAK war er halt fast wie ein Fremdkörper, obwohl er quasi am längsten dabei ist, von gut, denen, die dann in der Startelf
standen. Wobei letzte Saison war ja auch nicht gerade eine Seidel-Saison.
Nicht wirklich, aber man Strecken, hat halt ja. schon erwarten können, dass es unter dem Peter Stöger wieder ein bisschen besser wird, weil ihm der Robert Klaus in manchen Dingen, vor allem mit Vortor der Saison, halt schon stark seiner Stärken beraubt hat. Also der Robert Klaus nur als Beispiel jetzt einmal, der wollte ja nicht, dass man aus 20 Metern abschließt. Ne? Der wollte halt immer noch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem man noch näher zum Tor kommt, indem man sich durch den 16er spült, Stangelpass, Strafraumbesetzung, bla bla bla. Ne? Und dem ist ja das fast verboten worden quasi und darunter hat er ja schon ziemlich gelitten und hat sich aber trotzdem immer wieder eingekämpft. Wird sich auch jetzt wieder einkämpfen, bin ich mir sicher. Aber wenn man eben von Findung spricht, ist der eigentlich eines der besten Beispiele, glaube ich, weil halt, klar ist er lang dabei, aber im Endeffekt hat er doch ganz andere gruppentaktische Synergien rund um sich. Ne? Also es sind neue Flügelspieler, es ist ein neuer Mittelstürmer, es sind neue Leute hinter ihm. Die Intensität im Mittelfeld ist auch höher, da hat der Stefan noch ein paar Statistiken dann. Ja, ich würde halt einfach sagen, auch dass Spieler, die kommen sind, so wie jetzt ein Tilio oder ein Ziehe, dass die sofort einmal eingesetzt worden sind, wo ja früher zumindest gefühlt relativ lang zugewartet worden ist und Spieler eher langsam herangeführt worden sind. Das ist halt, glaube ich, eine Situation, für die du überhaupt keine Zeit hast, wenn du so einen großen Kaderumbruch wieder hast und so eine Verbreiterung in dem Kader, weil im Endeffekt braucht ja eigentlich jeder Spieler von denen, die da jetzt im Kader sind und die nahe an der ersten Mannschaft sind. Und das ist halt ein bisschen ein Balanceakt für den Peter Stöger natürlich, aber irrsinnig wichtig, weil halt die heißen Wochen mit zwei Spielen die Woche jetzt kommen werden. Und wenn da einige Leute, die womöglich zentrale Positionen noch einnehmen müssen, falls jemand verletzt ist, falls jemand gesperrt ist, überhaupt keine Praxis haben, dann wird es natürlich schwierig. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwerer, ein Grundgefüge, sagen wir mal, für die erste Elf sofort zu finden. Also wenn du jetzt immer die ersten Elf spielen lässt, wirst du natürlich mannschafts- und gruppentaktisch schneller zusammenfinden. Aber das Ausbalancieren von so einem großen Kader, mal abgesehen davon, dass man auch alle bei Laune halten muss natürlich, ist sicher eine der schwierigsten Aufgaben für einen neuen Trainer. Und das andere, und das ist eh auch länger mal breite thematisiert worden, es wird jetzt doch sehr stark eben auf die sozialen Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen von Peter Stöger ankommen. Da bin ich der Meinung, dass man da in dieser Hinsicht auf jeden Fall einen ganz, ganz starken, für uns sehr wichtigen Trainer gefunden haben, der eben diesen bunt zusammengewürfelten Haufen formen kann. Und auch das geht nicht von heute auf morgen, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass er genau weiß, wo er da auch im Laufe jetzt der ersten Halbsaison ansetzen muss. Und spielerisch...
Darf ich vielleicht eine kurze Zwischenfrage stellen an euch beide, wenn ich Ihnen was beantworten will. Ist es vielleicht aber auch so, dass das Niveau der Neuzugänge so hoch ist, ist eine Frage, keine Feststellung, ist eine Frage, dass sich eben die Stammspieler der letzten ein, zwei Jahre einfach jetzt schwer tun?
Das auf jeden Fall. Also wir haben wirklich gut Qualität eingekauft.
Nicht, dass ich jetzt nichts gegen einen Grigic, nichts gegen einen Seidel, auch nichts gegen alle anderen. Aber ist einfach das Niveau der Zugänge einfach so viel besser geworden, dass sich diese Spieler jetzt einfach, oder dass es diese Spieler einfach schwerer haben?
Ich möchte nur ganz kurz einwerfen, ich habe ziemlich genau vor einem Jahr, ich bilde mir ein, es war so um Trabzonspor Praga herum, habe ich im Stadion zum Steffo gesagt, Rapid muss eine Situation schaffen, in der der Lukas Grigic im 6er-8er Raum unser schlechtester Spieler ist. Und
ja, das hört sich jetzt ein bisschen hart an.
Das hört sich hart an, weil es ja trotzdem auch, ich mag den Lukas Grigic irrsinnig gern und ich weiß, was er für Wichtigkeit für Rapid haben kann, ja, aber prinzipiell rein von der Qualität her und vom Potenzial der Spieler, die wir im Kader haben, damals eben hinter Grigic noch Oswald beispielsweise und Börkei, habe ich gesagt, dort muss quasi Grigic der Vierte sein. Wenn wir wirklich eine richtig kompetitive Mannschaft, einen Kader haben wollen, dann muss der dort der Vierte sein. Das ist jetzt einmal der Fall.
Ja, genau. Also die einzelnen Personalien, glaube ich, muss man sich auch gesondert anschauen. Beim Lukas Grigic kommt dazu, dass er, glaube ich, in der Vorbereitung Probleme gehabt hat und nicht hundertprozentig fit ist.
Und auch am letzten Saisonende schon mit dem Schambein.
Ja. Genau, und das sich auch durchbissen hat. Und ich glaube schon, dass jetzt in ein paar Partien ein wirklich fitter Lukas Grigic uns sehr gut getan hätte. Also ich mag das schon noch, wenn er am Platz ist und der zeigt halt schon noch, dass er Chef ist. Und natürlich ist jetzt aber mit dem Nsir ein sehr guter Konkurrent für ihn gekommen, aber was auch vollkommen okay ist, weil wir haben einen dichten Herbst, Gott sei Dank. Und da werden wir schon beide Spieler brauchen und das trifft halt auf andere auch zu, so wie auf den Seidel. Beim Schaub zum Beispiel ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen anderes System spielen, nicht mehr dieses 4-2-2-2, wo diese offensiven Mittelfeldspieler in den Halbräumen waren, sondern wo vielleicht eher mehr Speed auf den Flügeln gefragt wird, hat das einmal sowieso schwerer, wenn er nicht im Zentrum spielt. Aber im Zentrum ist halt auch nicht viel Platz. Prinzipiell, es haben mich auch einige Leute gefragt, wenn wir jetzt nicht in die Conference League kommen, haben wir dann nicht einen viel zu großen Kader, dann hätten wir vielleicht den Gulliksen nicht geholt, weiß ich nicht, ja. Aber im Prinzip, wenn du um den Meister mitspielen wirst, ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt Meister werden müssen oder sonst was, aber wenn du um den Meister mitspielen wirst, dann brauchst du halt auch einen großen Kader. Das haben wir letzte Saison gesehen, das haben wir jetzt gegen Sturm am Anfang gesehen, wo wir eigentlich dann mit den Jokern die Partien umgedreht haben, während Sturm dann halt junge Talente reingehaut hat. noch am Ende der Partie. Ja. Also das haben wir irgendwie ein bisschen geschafft umzudrehen diese Saison, dass auf einmal wir die starken Spieler auf der Ersatzbank haben und da wirklich noch was bringen können.
Beziehungsweise, was man auch nicht vergessen darf, das ist ja nicht nur jetzt dieses, es ist ja ein unmittelbares Beispiel jetzt gewesen, aber das ist ja eigentlich die letzten 3, 4, 5 Saisonen immer so gewesen. Ja, wenn du da anschaust, mit wem wir dann im Frühjahr teilweise gespielt haben, weil die Spieler übersäuert waren, verletzt waren, dann hast du Sperren dabei und alles. Das waren ja phasenweise ganz arge Aufstellungen. Ne? Mhm. Und da ist es natürlich absolut sinnvoll, dass man jetzt so eine Situation womöglich nicht mehr haben wird. Ne? Also ich sehe das nicht negativ, sondern einfach, man lernt aus Fehlern und stellt das jetzt hoffentlich damit ab, wenn nicht etwas ganz Arges passiert und sie da 15 Spieler verletzen. Aber
also gut, das fängt ja schon wieder an, Dahl fällt schon wieder länger aus, ne? Dann hat sich Raoult, mal schauen, wir hoffen, dass das nicht ganz so schlimm ist, aber da gäbe es ja Ersatz, also da würde ich jetzt auch nicht so jetzt mit Bauchweh ins Derby gehen und Boller, und glaube ich, und Demi hat der Micky Katzer gestern gesagt, sind ja eigentlich eh fit. Jetzt noch einmal ganz kurz, was kann man jetzt schon sagen, Stöger-Ball oder Stöger-Fußball, was sieht man schon, was kann man vielleicht noch erwarten, wenn sich das Ganze vielleicht dann hoffentlich im Laufe des Oktobers dann einspielt? Oktober, November ist immer ein bisschen so eine Achillesferse von Rapid die letzten Jahre gewesen. August, September waren meistens immer gut. Also der August war immer sehr gut, September war immer gut. Und ab Oktober, November hat es dann irgendwie die Misere dann meistens angefangen. Wie hoch schätzt ihr jetzt einmal die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir da über diesen Oktober, November, der sehr intensiv auch wird, durchkommen, gut durchkommen?
Ja, also das...
Ich weiß, das ist ja blöd, schwierig, wenn man nicht sagen kann, Verletzungen und so weiter, aber...
Schauen wir mal. Prinzipiell glaube ich, dass wir gelernt haben aus der vergangenen Saison, dass der Kader jetzt unter Anführungszeichen nicht breit genug sein kann oder also muss halt natürlich auch qualitativ passen, aber ich glaube schon, dass wir sowohl qualitativ als auch quantitativ gut aufgestellt sind, sollte nicht irgendwie der Verletzungsteufel so arg zuschlagen, dass man dann kannst du eh nichts machen. Aber wir haben jede Position zumindest doppelt besetzt. Ja? Also da bin ich recht optimistisch. Jetzt auf die andere Frage, was man schon beim Stöger sehen kann oder was für Schlüsse man ziehen kann. Also ich glaube, wir haben jetzt noch nicht eine Mannschaft gesehen, die genauso spielt, wie es der Peter gern haben möchte oder zumindest nur phasenweise, weil jetzt ist eben um die Ergebnisse gegangen, jetzt ist es darum gegangen, dass wir aufsteigen drüber kommen und ja, also ich glaube spielerisch und da werden wir schon noch andere so werden wir Verbesserungen sehen. Was man schon sagen kann ist, wir haben, wenn man jetzt nur auf die Statistiken schaut, vielleicht nur oberflächlich kurz, wir haben deutlich weniger Ballbesitz als im Grunddurchgang unter dem Robert Klaus. Also ich vergleiche jetzt die Daten nur mit dem Grunddurchgang, damit es ein bisschen fairer ist. Wir haben 53,6% statt knapp 60%, dadurch auch weniger Pässe, spielen wesentlich weniger Flanken. Das wird auch ein Grund sein, dass wir jetzt nicht mehr den Bellio drin haben und vielleicht den Burgi, sondern dass wir auf andere Weise probieren, Tore zu schießen. Wir haben etwas mehr Dribblings. Und der PPDA-Wert, der das Pressing symbolisiert, der ist etwas höher, was bedeutet, dass nicht ganz so intensiv vielleicht gepresst wird oder auch phasenweise weniger. Da war vielleicht ein ganz gutes Beispiel gegen Blau-Weiß Linz, die Partie, die bei uns zu Hause gespielt haben und ich glaube zumindest gleich viel Ballbesitz gehabt haben und wo unser Wert, sogar der PPDA-Wert war 16. Ja, das heißt, wir sind die überhaupt nicht vorne angegangen, sondern haben mal halt geschaut, was die mit dem Ball machen und haben die eingeladen, dass sie halt auch was zeigen müssen. Ja,
also kann man sagen, man hat aus den Spielen in Blau-Weiß-Linz vorher gelernt und versucht, ihnen ihre Stärken, die sie haben, oder ist das generell, ist das so eine Stöger-Philosophie, dass man sagt, okay, man will den Gegner so weit wie geht, seine Stärken einfach nehmen.
Ich glaub, dass der Stöger schon oft gehört hat, dass er ein pragmatischer Trainer ist und ich bin mir nicht sicher, wie gut ihm das gefällt, weil oft damit die Defensive nur verbunden wird. Aber ich glaube halt, dass der Robert Klaus sehr, sehr stark an sein 4-2-2-2 glaubt hat und daran glaubt hat, dass er das gegen jeden Gegner unter Anführungszeichen...
Das wurde vielleicht dann auch irgendwann einmal entschlüsselt. Ne?
Durchdrucken kann, ja.
Also das wissen wir sogar, dass das hört man ja auch von Trainern von anderen Mannschaften, ne, dass das eigentlich relativ einfach zu bespielen war mit der Zeit. Ne? Und einer der großen Unterschiede zwischen Klaus und Stöger ist halt, dass Stöger viel stärkere Gegneradaptierungen vornimmt. Also eben muss natürlich der Gegner auch zulassen, ja? Also dass das Blau-Weiß-Linz zugelassen hat, ist eigentlich ein relativ seltenes Vergnügen, sage ich einmal. Ja, der GAK hat es halt eher nicht gemacht jetzt am vergangenen Wochenende, also wenn es denen den Ball gibt, dann wissen sie wahrscheinlich auch größtenteils nicht, was machen sollen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also, so auf die Art, gib dem Gegner einen Ball und lass die spielen, funktioniert ja auch nicht immer. Schon gar nicht in Heimspielen als Rapid. Ne? Aber das ist natürlich schon ein großer Unterschied, dass sich der Stöger jetzt auch personell, würde ich nicht sagen formativ, weil wir halt doch meistens in selben Formationen gespielt haben, aber personell halt schon sehr stark auf den Gegner einlässt, jeweils auf den, wer auch immer der Gegner ist. Und
ja. Und das kann man jetzt schon, das sieht man, das erkennt man. Wie fahren eure Analysen bei den Europacup-Spielen aus, wo man ja den Gegner nicht so gut kennt, ja, wo auch nur sehr, sehr wenig Zeit ist, sich da wirklich vorzubereiten? Wie habt ihr diese Spiele gesehen? Speziell Dandy und Gör waren ja schon knapp. Also Dandy, ja, ein Elfer mehr oder ein Elfer weniger, und wir reden heute über ganz andere Dinge. Mhm. Warum hat man sich gegen Dandy so schwer gekränkt von der Qualität her? Die schottische Liga, ich habe das Vergnügen gehabt, das Old Firm zu sehen, jetzt vor 2-3 Wochen 0-0. Es war eigentlich ein Spiel, das in der österreichischen Bundesliga keinerlei, wie soll man sagen, keine Spuren hinterlassen hätte, vom Niveau her. Wie ist der schottische Fußball, wie wertvoll ist dieses, oder wie sagen wir so, wie sportlich wertvoll war dieser Aufstieg, oder warum war das so extrem hart? Waren die, weil die körperlich so extrem dagegen gehalten haben, weil wir noch nicht so weit waren vielleicht? Oder war das ein Konglomerat aus allen?
Ja, ich glaube, also ich muss sagen, bei Dundee United habe ich mir, da habe ich mich schon ordentlich verschätzt auch. Also da habe ich mir schon gedacht, dass das eine wesentlich einfachere Aufgabe ist. Jetzt einfach nur wegen der spielerischen Qualität im Vergleich. Aber die haben sich halt wirklich reingehauen. Und ich finde schon, das Heimspiel war gut vergleichbar vielleicht mit dem Unentschieden gegen die Shamrock Rovers in der letzten Ligaphase. Und ja, da siehst du halt auch einmal in einem der ersten Spielen einer so neuen Mannschaft mit so vielen neuen Spielern dieser Klassiker, dass eben unter 100% überhaupt nicht geht. Ne? Also nur mit spielerischer Qualität. Es war schon immer wieder auch jetzt in den ersten paar Spielen oft ist gut gegangen, manchmal weniger, ja, dass du eben sehr viel mit Qualität lösen willst. Also das markanteste Beispiel für mich war eben diese Hartberg-Partie, wo wir ja die wirklich massiv an die Wand gespielt haben. Wir haben da fast keinen Ball, also ganz wenige Bälle verloren und wenn, dann in relativ hohen Zonen auch wieder gewonnen. Und da ist es halt im Endeffekt gut ausgegangen, weil der Erci dann noch eine hat. Aber in anderen Spielen hat man dann schon den Eindruck gehabt, dass man eben vorerst einmal irrsinnig viel mit der Qualität lösen will. Mit der individuellen Qualität. Und das ist eben auch ein Indiz dafür, dass das noch keine zusammengewachsene Mannschaft ist. Was aber für uns auch irgendwie gut ist, weil, wie gesagt, wir haben jetzt was 15 Spiele gehabt, haben eins verloren, haben die allermeisten gewonnen. Und da siehst du mal, was möglich ist, wenn das wirklich zusammengewachsen ist in Zukunft.
Ich will jetzt die Frage eigentlich nicht stellen, aber ich stelle sie trotzdem. Ist das eine Mannschaft, die wirklich ernsthaft um etwas spielen kann?
Naja, das ist eine
auch
Frage. Fall,
ihr kennt ja auch ein bisschen die Gegner, schaut sich das ja auch an.
Ja, Sturm, ich meine, in der Meisterschaft, ja. Ich sage jetzt, einmal ganz emotional natürlich, weil wenn wir das nicht werden, gut, dann man würde nicht sagen, brauchst du die Saison nicht weiterspielen, aber ich meine, wir sind Rapid-Fans, wir müssen uns nicht nur an irgendwas klammern, sondern im Idealfall auch daran glauben.
Und ich ja mein, gut, aber ihr arbeitet ja auch schon sehr datenbasiert und analytisch. Ja.
Da hat der Steffo dann noch was, aber...
Jetzt ein bisschen weg von, vielleicht auch, ich weiß, Emotionen bei Rapid ist immer, aber vielleicht da auch ein bisschen die Emotionen. Ihr kennt auch die Kader der anderen, ihr kennt die Kader von Sturm,
genau,
von
Salzburg, WRC. Wir wissen halt natürlich, wie die anderen Mannschaften ausschauen, aber ich meine, es ist nicht nur wir, sondern
Sie wissen ja
alle
auch,
Beobachter. Ja. Ja. Natürlich gehen wir jetzt aus dieser Sommertransferzeit als, ich sage einmal, größter Gewinner, was die Qualität der jeweiligen Mannschaften betrifft. Und wir sehen, dass Salzburg Probleme hat, wir sehen, dass Sturm hin und wieder ausschied. Die Austria wird nicht so stark sein wie letztes Jahr. Der WRC bleibt unangenehm, aber ist jetzt für mich keine Mannschaft, die um einen Meistertitel spielen kann. Ja, auch wenn es letztes Jahr knapp war, aber das war halt ein verrücktes Finish. Ja. Das wird es jetzt in der Form so mit den Mannschaften sicher nicht mehr geben. Aber also qualitativ wär's ja völlig verrückt, wenn man mit der Mannschaft nicht imstande wäre, etwas zu gewinnen. Und rein statistisch betrachtet hat der Stefan was ganz Lustiges rausgefunden.
Ja, es ist zum Glück gar nicht so schwer, die Chancen auszurechnen, wie hoch die Chance ist, dass man Meister oder Cupsieger wird, weil da muss man sich eben halt dann die Quoten anschauen von den Buchmachern, die damit ihr Geld verdienen und sich so sicher sind, dass sie halt Wetten annehmen. Und Ich glaube, am Anfang der Saison war die Chance, hast du für einen Tipp auf Rapid-Meistertitel, hast du circa das Fünffache, Sechsfache bekommen. Ja? Und jetzt bist du schon auf 280 unten. Das heißt, für 100 Euro bekommst du 280 zurück. Ja? Das heißt, so wie der Dennis sagt, war man sich sicher von den ersten Wochen der größte Gewinner. Die Chancen haben sich verbessert auf den Meistertitel und sie sind laut Buchmacher bei circa 35%, dass wir jetzt den Meistertitel holen könnten. Salzburg ist noch immer ein bisschen, hat ein bisschen bessere oder schlechtere Quoten in dem Fall. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie Meister werden. Und Sturm hätten wir jetzt bei den Quoten schon überholt. Das heißt, das Sturmmeister wird ist 3,25 momentan. Und wenn man sich jetzt anschaut, nur als vielleicht für die Hörer ganz interessant, dass wir einen Cup gewinnen, da ist Sturm vor uns irgendwie, weil wahrscheinlich traut uns keiner zu, dass wir Cupfinale mal gewinnen. Also da ist die Chance 23% circa, und wenn man das jetzt addiert, dann wäre ungefähr die Chance 50%, dass wir irgendeinen Titel holen heuer. Wenn man jetzt noch die Buchmacher-Marsch rausrechnet, womit sie ihr Geld verdienen, dann sind wir bei zwischen 43% und 46%. Also so schaut es rein datenbasiert aus. Ja.
Gut.
Aber es gibt nur ein paar Spiele zum Spielen.
Es gibt also es ist noch viel Fußball zu spielen bis Mai. Und ja, wir wissen, wie das geht, der Therapie doch ganz schnell.
Was ich nur dazu sagen möchte, ist, die Austria ist Nummer 4 bei den Meisterwetten mit einer Quote von 15. Also was man fix rauslesen kann, ist, dass es einen Dreikampf geben sollte um den Titel und kein Vierkampf.
Bleiben wir ganz kurz bei den Freunden aus Favoriten. Jetzt ist es Derby. Wir haben es aus zeitlichen Gründen jetzt vor dem Derby gemacht. Die Austria hat jetzt 3 Spiele in Serie gewonnen, gegen Ried ein 0-2 aufgeholt, wie auch immer mit den lustigen Elfmeter. Wie seht ihr das Derby? Wie seht ihr die Situation vor dem Derby? Rein von der Qualität her sollten wir schon die Nase vorn haben, Heimvorteil. Ist dieses Hoch der Austria irgendwas, was uns jetzt unheimlich beunruhigen muss? Oder geht es da auch schon um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das man vielleicht doch wieder hat und 3 Siege sind 3 Siege, die kann einen keiner mehr nehmen. Es ist wieder ein bisschen, das erinnert mich schon ein bisschen an diese Serie wieder vom Vorjahr, Spiele dabei, wo man nicht genau weiß, warum sie die eigentlich gewinnen, aber sie gewinnen sie halt. Muss man vom Derby, also Angst ist der falsche Ratgeber von Derby, aber wie beunruhigt seid ihr aufgrund der Austria-Siege der letzten Wochen?
Also ich gar nicht. Ich meine, es ist, es wäre mir schon recht gewesen, wenn es gegen Ried am Punkt liegen lassen. Auf der anderen Seite merkt man doch immer wieder, auch wenn man im ASB jetzt liest zum Beispiel, über die Meinungen, die glauben ja schon wieder, dass sie im Titelkampf sind zum Teil. Ne? Eben weil es die Siege vom, wie im Vorjahr, einfahren. Klar ist jetzt nicht ideal, dass die 3 Match hintereinander gewinnen, aber erstens glaube ich, dass das in Davis sowieso wurscht ist, was da vorher passiert. Ne? Das sind dann halt die 90 Minuten Grün gegen Violett, und im Idealfall setzt sich die höhere Qualität durch, und wenn dem so wäre, dann gewinnen wir das Derby, hundertprozentig. Aber ich glaube auch, dass wenn die Austria jetzt die letzten 3 Match, sagen wir, 2 Punkte geholt hätte und mit dem LASK unten oder was, nach GRK und wer noch unten ist, da ganz unten drin sitzt, sind es womöglich noch gefährlicher. Also ich glaube, mit dem Rücken zur Wand bist du im Derby immer unangenehm, und somit muss ich sagen, stört es mich jetzt gar nicht, dass die da jetzt ein paar Match gewonnen haben. Finde aber ohnehin, dass das eine Randnotiz ist jetzt, weil wenn wir selber das am Platz bringen, was wir können, und gut auf die Austria eingestellt sind natürlich auch, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen.
Ja, da ist vielleicht ganz interessant, was die Austria gemacht hat, damit sie die letzten 3 Partien gewinnen. Davor haben sie eine irrsinnige Unserie gehabt, waren im Tabellenkeller, und der Helm ist auch unter Druck gestanden, und der hat dann in den letzten 3 Partien, also besonders jetzt, ich glaube gegen Altach und gegen Sturm haben sie dann gewonnen, und da hat er mal geschaut, dass hinten die Null steht, also hat viel defensiver noch gespielt, und das Interessante war, das ist halt aufgegangen, teilweise gegen Sturm auch nicht schlecht gespielt, und dann spielen sie gegen Ried zu Hause, und in der ersten Hälfte hat Ried mehr Ballbesitz, weil die Austria hat dachte, okay, jetzt haben sie da 2 Partien so gewonnen und haben den Riedern den Ball gegeben, und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, ja, weil die Rieder, die haben ein Problem, die haben physisch starke Verteidiger zum Beispiel, ja, die aber Probleme haben beim Rausspielen, und die Austria ist aber überhaupt nicht draufgegangen in der ersten Halbzeit, und so hat Ried halt, hätten auch nicht unbedingt die Tore schießen müssen, sind aber verdient in Führung gegangen, und dann haben sie erst Auftritt in der zweiten Halbzeit, sind viel höher angeworfen, viel höher gestanden und haben dann das Spiel gedreht, auch wie du sagst, natürlich auch ein bisschen glücklich, und aber ja, sie haben auf jeden Fall viel gemacht. Und jetzt ist halt die große Frage, was machen sie gegen uns? Ja? Ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, dass sie eher passiv agieren, so wie gegen Sturm. Ja? Und da müssen wir dann halt unsere Chancen finden, weil die Innenverteidigung bei der Austria, da haben sie doch mehr Probleme als letzte Saison. Und da hoffe ich doch, dass wir das ausnutzen können. Allerdings ist Derby und weißt du, Phrasenschwein und so weiter.
Also, unter anderem hat die Austria auch zurückkommen können wegen Ried, eben weil die Austria einerseits früher draufgegangen ist, aber auch deswegen natürlich, weil die Rieder wesentlich ungenauer worden sind in der zweiten Halbzeit. Wesentlich ungenauer. Und da ist vielleicht auch das 1-1 beim GAK ein bisschen ein Schuss vom Bug, weil ich bin der Meinung, dass man während der Partie WhatsApp-Gruppen und alles und wieso machen wir das Zweite nicht und wir spielen arrogant und solche Sachen, schreiben wir halt Leute. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, dass wir nicht arrogant auftreten sind, ich habe nur das Gefühl gehabt, dass wir irrsinnig unpräzise waren. Und für gewöhnlich, also bisher zumindest in der Saison, hat es nie zwei unpräzise Partien hintereinander gegeben. Also es hat immer irgendwelche Schlüsse gegeben aus Spielen mit einer zu niedrigen Präzision und die nächste Partie war besser.
Gut, das war Oberbart dazwischen auch noch unter der Woche, aber das war jetzt auch nicht gerade ein großes Highlight.
Das habe ich ehrlicherweise nicht gesehen und ich habe nicht gehört, dass ich nicht viel versammelt habe.
Es war jetzt auch kein allzu großes Highlight, aber auch da zählt im Prinzip letztlich nur, dass man drüber kommt. Was mir halt auffällt, ich habe nach dem 1-1 gegen GRK gesagt, vielleicht sind diese Spiele gegen Oberwart und GRK vielleicht sogar wichtiger als manche Siege, weil hoffentlich das Trainerteam oder auch die Mannschaft sieht, okay, nur mit Verwalten, das hat der Peter Tschürer gesagt, das können sie auch nicht oder noch nicht. Nur mit Inaktivität und so weiter, nur allein mit der höheren Qualität reicht es halt nicht. Weil die Gegner halt natürlich, der GRK hat, wir haben schon ein paar Kicker, Einsatz, Leidenschaft ist halt da und dann passiert da halt so ein Öff. Also es kann da halt bei 1-0 immer irgendwie passieren. Gut, was mir halt aufgefallen ist, wir hatten früher, also letzte Saison mit dem Bellio, den klassischen, aber vielleicht auch einen eher klassischen Mittelstürmer. Das ist ja heuer nicht. Mbui würde ich jetzt nicht unbedingt als so einen klassischen Neuner, klassischen Mittelstürmer bezeichnen. Gehen wir gleich vielleicht zu den neuen Spielern. Fangen wir gleich mit Claude Mbui an. Das ist ein Spieler, der ja wahnsinnig gut funktioniert hat, der schon sehr, sehr viele Scorer gemacht hat. Unheimlich unangenehm ist. Also das muss für einen Verteidiger eigentlich ein ziemlicher Albtraum sein, weil der ja keinen Ball aufgibt. Hat man das so rasch erwartet? St. Pölten, zweite Liga, Rapid ist doch ganz andere Hausnummer. Hat man das ahnen können, dass das so gut funktioniert? Und was für ein Stürmertyp ist er? Im Vergleich zum Beispiel zu einem Bellio oder auch zu einem Kara?
Na gut, er bringt auf jeden Fall einmal sehr viele Qualitäten mit, die interessant sind für uns. Also er hat Tiefgang, ist schnell, ist physisch stark und er ist ein richtiger Knips. Also da sind wir mit Alex Huber zusammengesessen vom Kurier, der ihn auch aus St. Pölten irgendwie auch genauer beobachtet hat und der hat gesagt, na, bei ihm hat man schon immer gesehen, dass er die Bälle reinmacht, also nicht nur, dass er sie reinmacht, sondern dass er da schon sehr, sehr überlegt ist. Gut, gegen den GRK war jetzt eine Ausnahme, sagen wir mal, aber prinzipiell verwundert es jetzt mich nicht jetzt so bei den Alternativen, die wir haben, dass der sich als Einzelstürmer durchgesetzt hat. Fragezeichen hast du immer gehabt, wie schnell geht das von der zweiten Liga in die erste. Plus das Interessante bei ihm ist ja auch, dass er letzte Saison, glaube ich, eigentlich seine erste richtig gute Saison erst gehabt hat.
Ne? Und außerdem letzte Saison hauptsächlich in der zweiten Saisonhälfte getroffen hat. Ne? Der hat ja, glaube ich, im Herbst für St. Pölten 5-6 Tore oder was gemacht. Ne? Oder sogar noch weniger, ich weiß jetzt nicht. Und ist dann erst richtig explodiert. Und auch bei ihm darf man nicht vergessen, dass er neu in der Mannschaft ist. Ne? Also ich sehe da auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Und mir gefällt halt vor allem, also so typisch Mbui ist halt diese Körpertie zu Hause. Ne? Wie er da nach dem Pass vom Horn den Körper dazwischen stellt, trotzdem im Lauf ist, schneller ist als der Gegner und halt unbedingt will. Ja? Auch bei Sturm, beim 2-1, ne? wie er das Siegtor macht. Also mir gefällt er auch irrsinnig gut und ich glaube auch, dass er sehr viel verkörpert von dem, was man sehen will im Stadion.
Ist der Claude Mbui aber eigentlich eher, den hat der Peter Stöger eher sogar ein bisschen langsamer. Der hatte die ersten Saisonspiele also erst entweder gar nicht oder erst eher später reingekommen, weil Umstellung, glaube ich, auch Vorbereitung ein bisschen angeschlagen. Also der ist ja eher, wobei man das ist eh so schnell gegangen, aber trotzdem eher ein bisschen behutsam. Und da war noch nicht ganz klar, Antist hat dann vorne auch als Stürmer gespielt. Ja. Aber ich würde sagen, das ist jetzt momentan, ist er einfach der Einzelstürmer.
Momentan ist er sicher.
Unabhängig jetzt von den Scorerwerten, aber auch von seiner ganzen Art des Fußballspiels.
Momentan ist er sicher, aber man muss auch echt sagen, dass man dass in der Formation, in der wir jetzt etatmäßig spielen, diese Solospitze verhältnismäßig die am leichtesten ersetzbare ist. Ne? Also es ist wesentlich schwieriger, sagen wir mal, eine architektonische Rolle wie jetzt die von Romeo Amané zum Beispiel zu ersetzen als ein Neuner. Weil wenn du da vorne jetzt den Erci reinstößt und hinter dir funktioniert alles, dann wird der Erci auch seine Türen machen und der Antist auch früher oder später. Das heißt, gerade am Anfang von einer solchen Saison kann man, also ist es ganz normal, dass der halt nicht auf der Stelle ununterbrochen spielt, außer der hätte jetzt in den ersten 3-4 Match 7 Türen gemacht. Es ist eh klar, dass er dann nicht mehr rausgenommen wird. Aber wie gesagt, also wie wir am Anfang schon vom Gespräch gesagt haben, wir sind nichtsdestotrotz in einer Findungsphase und ich würde es jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Wertung nehmen, auch wenn er jetzt einmal nicht beginnt oder was. Aktuell ist Fakt, dass er der Spieler mit den meisten Scorerpunkten ist, der am Neuner spielen kann und das macht er schon allein statistisch einmal zum Einser jetzt.
Wie verändert sich das Spiel, wenn man jetzt vergleicht einen, jetzt hat man einen Mbuyi vorne und man hatte letztes Jahr einen Bellio oder auch Burgi oder beide?
Es ist eben beide, das ist eben das Schwierige. Und also die Antizipativsituationen sind halt natürlich ganz anders, wenn man wieder mit einem klassischen Zehner in der Mitte spielen, wo jetzt eben hauptsächlich der Antist ist. Aber natürlich hast du jetzt nicht ein bis zwei Briegeln da vorne, die du anspülst und die halt quasi diesen Wandspieler machen, also die Ball halten, damit die
nachrückenden
Personen. Ja, genau. Also das heißt jetzt natürlich nicht, das heißt, das ist kombinatorischer, spielerischer, aber natürlich auch, was die Stürmer oder den Stürmer betrifft, halt deutlich zielgerichteter. Ne? Also Zielspieler ist der Mittelstürmer. Ja. Und das war gar nicht einmal so leicht auszumachen in dem 4-2-2-2, weil ja auch es war ja nicht nur so, dass der Burgstaller zum Beispiel eben in den Zehnerraum abkippt ist, sondern häufig auch der Bellio weite Wege gemacht hat, teilweise auf die Flügeln, teilweise dann auf Kosten der Strafraumbesetzung. Und in gewissen Situationen haben wir es ja jetzt auch, dass man situativ am Platz mit zwei Stürmern spielt, auf einem Zehner einer spielt, der auch Stürmer ist eigentlich, so wie jetzt eben der Gianni Santist. Und trotzdem halte ich das für schwerer zu verteidigen im Allgemeinen für unsere
Gegner. Das ist schwerer ausrechenbar, ja. Wahrscheinlich. Ja.
Sicher auch, weil die jeweiligen Flügel, wir haben halt so viele Optionen auf den Flügeln und so viele unterschiedlichen Typen. Also du kannst jetzt links den Petr Dahl nicht mit dem Radulovic beispielsweise vergleichen. Ja. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten, wie man zu Tormöglichkeiten kommen kann. Und grundsätzlich glaube ich, dass das sehr schwer zu verteidigen ist, wenn die Mechanismen passen. Und da sind wir eben, wie gesagt, noch Findungsphase, geben wir der Mannschaft ein bisschen Zeit.
Giannis Antist, wenn wir das Thema schon angesprochen haben, hat jetzt gegen GRK sein erstes wirkliches Tor geschossen. Das Sindandi war ja mehr ein Eigentor. Der Spieler, mir fällt auf, arbeitet unheimlich viel, Defensivarbeit ganz, ganz enorm stark. Wie ist der Transfer zu Burti? Ist er ein Leihspieler mit Option, glaube ich, schon auf Verlängerung, aber mal bis Sommer 26.
Ich glaube, mit Kaufpflicht
oder sogar. Aber was immer auch Kaufpflicht heißt, was heißt Kaufpflicht?
Wahrscheinlich, dass er, wenn er, ich weiß nicht, ich kenne da überhaupt nicht die Details, aber normalerweise ist das so, wenn er
20 Partien spielt
zum Spielen. Beispiel oder sowas.
Ja, okay,
dann, deswegen hast du das oft jetzt irgendwo, dass irgendwer eine Partie weniger spielt und dann nicht mehr eingesetzt wird. War beim Demir, glaube ich, so.
Demir bei Barcelona so, ja. Beispiel, ja. Also gut, die 20 Spiele, wenn sollten sie Hausnummer, die wird er ja bald haben wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Was ist jetzt zu ihm zu sagen? Also bis jetzt scorermäßig ist es noch ein bisschen bescheiden, aber rein von Wichtigkeit für die Mannschaft, Laufarbeit, erscheint es mir schon ein sehr, sehr guter Transfer zu sein.
Also ich habe damals die Spieleranalyse geschrieben über einen Antist und habe quasi als Fazit gehabt, dass das ein in Wahrheit ein Botzenkicker ist. Also wirklich toller Spieler, der viel arbeitet. Mir fallen jetzt einige Dinge ein, wie den kannst du ja anspülen mit 70 km/h Pass auf Halshöhe und der kann den Ball kontrollieren. Also wirklich ein ausgezeichneter Fußballer, aber ich habe ihm schon gesagt, machen wir nicht den Fehler, dass wir glauben, dass der jetzt die Scorerwerte vom Bello kompensieren wird in der neuen Saison. Also Bello hat, glaube ich, bei uns 19 Pflichtspieltore geschossen insgesamt in allen Bewerben. Und das habe ich mir eigentlich gleich gedacht, wie man angeschaut hat, dass er das wahrscheinlich nicht machen wird, dass er aber ein irrsinnig wichtiger Arbeiter für die Mannschaft ist. Auch das Ganze, die Heatmaps und alles, also der hat einen riesigen Aktionsradius, lässt sich teilweise abkippen bis in den Achterraum zurück, kann echt kicken, das heißt, wenn er einen Ball hat, ist das auch was, wo du ein gutes Gefühl haben kannst, ne? Und dass der den gut nach vorne tragen, gut verarbeiten kann. Also ich sage einmal, wenn dem jetzt der Knopf aufginge und der entwickelt sich bei uns wirklich zu einem Spieler, der für 20 plus Tore gut ist, in allen Bewerben natürlich, dann könnte man unser Glück kaum fassen, glaube ich. Also ich glaube, dass der auch unter anderem auch deswegen spielt, weil er eben nicht 20 Tore in einer Saison macht. Also spielerisch bin ich der Meinung, dass er so ziemlich alles kann und ein extrem kompletter Spieler ist. Nur dazu Top-Mentalität, richtiger Rapid-Spieler meiner Meinung nach, also gibt sich überhaupt nicht auf, geht darüber in den letzten Minuten bis zum geht nicht mehr, obwohl er nicht mehr kann. Aber ich glaube halt, dass er eher so ein Zuarbeiter, klingt fast ein bisschen despektierlich, weil er eben so ein guter Kicker ist. Aber ich glaube, dass er eben so ein Hackler ist im Offensivbereich, den es braucht, aber der da keine 20 Tore macht.
Gut, bleiben wir wobei offensiv, Tobias Gulliksson, noch ganz neu, angeblich der teuerste Transfer in der Rapid-Historie. Das wollen wir jetzt gar nicht bewerten. Die ersten Spiele, gut, in Oberwart 2 Tore, ein Assist gegen Wartens. Also das liest sich ja schon mal von Beginn her ganz gut, aber man merkt, man hat es in GRK schon gemerkt, da fehlt halt noch ziemlich die Bindung, da fehlt noch die Abläufe. Also da war, ich will nicht sagen ein Fremdkörper, aber er hat schon immer wieder den Ball sehr, sehr lange gehalten, was für mich immer ein Zeichen ist, was mache ich jetzt? Meine Mitspieler? Dass er kicken kann, hat man, glaube ich, in den ersten Aktionen schon gesehen. Er kann den Ball gut abdecken, er kann sehr gute Körpertäuschung. Die Standards waren jetzt auch noch nicht gerade das Gelbe von Eis. Ich kann mich nicht wirklich einen gefährlichen Standard erinnern. Aber es wird schon einen Grund haben, warum er schießt. Was gibt es über ihn zu sagen? Also was ist zu erwarten?
Ja, auch da bin ich der Meinung, dass der Vorab-Eindruck nicht unrichtig war, nämlich ich glaube, dass die größten Umstellungen für den Gulliksen werden halt eher gegen den Ball sein.
Also, ist die österreichische Liga stärker als die schwedische oder anders, intensiver?
Sie ist insgesamt pressing-intensiver auf jeden Fall. Also es gibt wesentlich mehr Gegenpressing-Situationen vor allem, ne? Also Dinge, mit denen er auf seiner Position halt massiv konfrontiert ist. Ne? Und das war jetzt gegen GRK ein paar Mal so, dass er ja ganz gut hinterm Ball gekommen ist, also halt geschaut hat, dass er zumacht, aber es war jetzt nicht so, dass er mit letzter Kraft irgendwie einen Ball erarbeitet hätte und den dann sofort positiv weiterverarbeitet. Ich glaube, das könnte schon ein bisschen eine Umstellung sein, weil er halt schon aus einer schwächeren Liga kommt. Die schwedische Liga ist eine 16er Liga, das heißt, da hast du halt schon auch
größeres Gefälle, ne?
Sehr großes Gefälle.
Könnte er so eine Art Pressing-Opfer werden, so die ersten Spiele? Könnte man sagen, dass man Gulliksen so ein bisschen als Pressing-Opfer.
Ja, das können sie prinzipiell schon machen, aber dann sind dahinter der Amane und dann Ziehe. Also,
ja, und wenn ich mich auch erinnere, jetzt an die Partie, wo wir gespielt haben gegen ihn, leider halt, ja. Also da hat mich das teilweise schon an die Auftriebbewegungen von ihnen, an Häkinen erinnert. Also das kann er schon auch gut, dass er die Gegner ins Leere laufen lässt. Also der ist technisch so stark.
Ich meine jetzt gerade zu Beginn, die ersten Wochen, denkt sich der Gegner, okay, der ist noch nicht so integriert, den suchen wir uns jetzt quasi also ein bisschen unser Pressing-Opfer.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass so eigentlich abklopft wird. Ja. Also dass man ihm da ein bisschen Respekt irgendwie oder irgendwie Lust am Spielen vielleicht nehmen will durch die Härte. Halt, ja. Aber jetzt so, dass er, also pressingresistent, würde ich schon sagen, dass er für österreichische Verhältnisse auf jeden Fall ist. Also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen.
Ja. Es ist jetzt keine Neuverpflichtung, weil ich trotzdem mal davor den Namen angesprochen habe, Romeo Amané. Also ich mag das, wie er spielt, dieses sehr, sehr unaufgeregte Ball jagen, Ball erkämpfen, dann verliert er manchmal den Ball, holt ihn gleich wieder zurück. Ich finde ein wahnsinnig intelligenter Spieler. Nochmal, es ist jetzt keine neue Verpflichtung, wobei eigentlich im Winter gekommen, so gesehen können wir ihn ja gar noch reinpacken. Hat sich sein Spiel noch im Weggang von Sangaré geändert oder hat er von Peter Stöger eine andere Rolle jetzt bekommen?
Für mich ist es der beste Spieler in der ganzen Mannschaft. Also so wenige Fehler, wie der macht bei so einer hohen Intensität am Ball und gegen den Ball, ist für mich ganz toll. Mir gefällt, dass er...
Er spielt halt ein bisschen unauffälliger wie der Sangaré. Ne?
Ja, aber das muss ja kein Fehler sein. Es fehlt halt, beim Sangaré hat es halt viel mehr so Szenen gegeben, wo das Stadion auf einmal aufraunt, weil er die dritte Gurken hintereinander schiebt. Und das hat der Amane halt nicht. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass er sehr progressiv spielt, dass er Ballgewinne in sehr wichtigen Zonen hat, dass er es gut verarbeitet, dass er das Spiel gut verlagern kann. Ich finde auch, dass er insgesamt ein bisschen torgefährlicher ist als der Sangaré war. Auch weil irgendwie pragmatischer im Ballbesitz.
Ne? Ich wollte gerade sagen, ist er nicht so ein ideal, so ein richtiger Peter Stöger-Spieler, so ein sehr pragmatischer, intelligenter Spieler, der irgendwie alles abdeckt, was ein Fußballer in der Position können muss.
Absolut, ja, absolut. Und ich glaube eben auch, dass dieses Unaufgeregte, also immer wieder mal auch ein Vergleich gehört mit dem N'Golo Kanté zum Beispiel. Ne? Ein Freund von mir, wenn er das jetzt hört, wird sich aufs Hirn greifen, weil er meint, ich lobe den Amane zu sehr und er muss dieses unaufgeregte Spiel zum Beispiel auch gegen die Fiorentina in der Conference League zeigen und dann können wir weiterreden. Ist sicher auch legitim, aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum
man das nicht tun soll.
Ja, eigentlich nicht. Ja. Gegen Sturm hat er schon und ich finde auch, dass er in der vergangenen Saison gute Match schon gehabt hat.
Also. Ich bin auch gespannt, wie sich sein Spielstil noch verändern wird, wenn zum Beispiel der Nsehe hinter ihm spielt noch, also wenn er ein bisschen nach hinten, ein bisschen wenn Verantwortung von ihm abgenommen wird und er vielleicht noch ein bisschen mehr
Freiräume
hat. Ja. Also das heißt, ich freue mich da schon drauf, was wir noch sehen werden von ihm und bin gespannt, wie das weitergeht.
Wie sehr hat dir der wie sehr fehlt Sangaré oder wie sehr hat das Spiel verändert?
Also,
es war ja doch ein, sagen wir so, für unsere Liga schon ein sehr außergewöhnlicher Fußballer.
Und ich glaube,
sehr viel von seine ganze Bandbreite. Viele haben immer Djurgården noch im Kopf, aber viele haben natürlich auch die großartigen Tore gegen die Austria, die Stavi-Tore. Also, das ist ein außergewöhnlicher Fußballer für unsere Liga
gewesen. Komplett außergewöhnlicher Fußballer, komplette Fehleinschätzung von Red Bull Salzburg, muss man halt auch sagen. Ja. Dass wir den Amane schon vorausschauend geholt haben, das ist natürlich ein super Schachzug gewesen vom Scouting und vom Mackie. Was aber auch klar ist, du kannst den Sangaré nicht 1:1 ersetzen, du wirst nicht einen Spieler finden, der leistbar ist, den du holst und der die Zuschauer genauso in Verwunderung versetzt wie der Sangaré. Das heißt, du musst, und ich glaube, da haben wir auch das einzige Richtige gemacht, der Sangaré hat sehr viel können, der hat nach hinten sehr viel können, der hat nach vorne sehr viel können, hat aber auch mehr oder weniger sehr viel machen müssen einfach und jetzt haben wir das vielleicht auf mehreren Schultern aufgeteilt. Jetzt haben wir irgendwie mit dem Nsehe einen klaren Sechser bekommen, mit dem Gulliksen einer, der vielleicht doch ein klarer Zehner ist, vielleicht Achter. Ja.
Bisschen aber mehr Spezialisten.
Genau, mehr Spezialisten. Also und das mag ich prinzipiell ja eh eigentlich. Ja. Also natürlich ist gut, wenn du einen Rechtsverteidiger hast, auch Innenverteidigung aushelfen kann und sowas, aber das war jetzt, glaube ich, das komplett Richtige, weil wir werden nicht so einen Spieler finden wie ein Sangaré, sondern müssen das auf mehrere Schultern aufteilen.
Und bleiben wir gleich im Zentrum. Martin, wie soll ich
beschreiben?
Nsehe. Also ich sehe ihn ja beim Aufwärmen, ich stehe ja ganz in unmittelbarer Nähe. Ich denke mir, okay, gegen den möchte ich keinen Zweikampf machen.
Nein.
Den möchte ich auch so nicht, ich möchte ihm schon begegnen, aber also gegen den möchte ich jetzt keine unangenehme Auseinandersetzung haben. Also das ist ein, wenn er das sagt, wirklich ein Kosten.
Ja, ist ein Türlsteher.
Ein Türlsteher, der aber auch kicken kann. Ja. Ja, ist das jetzt für die Position so, für österreichische Verhältnisse quasi der ideale Sechser?
Also das Erste, was ich mache, wenn wir ein Spieler aus Israel holen, da habe ich einen Kontakt, der die Liga extrem gut kennt und der beim Zvetkovic komplett richtig gelegen ist, weshalb ich auch damals in die Spielinfo schon schreiben habe können, der wird wahrscheinlich ein Publikumsliebling werden. Und wie wir den Marcelin geholt haben, hat er gesagt, müsst ihr aufpassen, der kann schon Fehler machen. Ja, also da war er nicht so begeistert. Aber jetzt, wie ich ihm dann geschrieben habe, später, ja, wir holen noch einen, nämlich den Insie. Da hat er gesagt, ja, super, super Einkauf. Der war bei Beta, dort hat er einen Meniskus verletzt, Entschuldige, bei Astort war er.
Dort
hat
er gleich
genau, hat sogar mit ihm zusammengespielt. Hat er eine Meniskusverletzung gehabt, ich glaube 2023, 2024, und ist dann direkt nach der Verletzung, wo man gedacht hat, vielleicht, dass er Zeit braucht, ist einer der besten Sechser auf Anhieb gewesen in der israelischen Liga.
Wie stark ist die israelische Liga? Jetzt, abgesehen von den Problemen, die es jetzt dort gibt, aber ja. Zetkovic hat ja eigentlich relativ gleich funktioniert.
Ja, ja. Also ist eine relativ technische Liga, würde ich sagen. Ja.
Wo du auch ein Gefälle hast, wahrscheinlich
großes. Starkes Gefälle.
Also ich erinnere mich noch an unsere Spiele gegen Hapoel Tel Aviv, gut, das ist eine Zeit lang her, aber das war schon. Sie haben uns fußballerisch auseinandergenommen. Ist aber schon sehr, sehr lange her.
Ja. Also man sieht aber schon immer wieder auch bei anderen Vereinen, dass Spiele aus Israel schon funktionieren können. Also aus der israelischen Liga halt auch. Ja.
Also was ist von Martin, von Enzie zu erwarten?
Ja, also wie wir schon gesagt haben, ist er auf jeden Fall ein klassischer Sechser, Abräumer, extrem stark in der Luft. Und damit meine ich wirklich für einen Sechser extrem stark in der Luft. Also das ist der
das hat man noch gar nicht so gesehen, nämlich
auch. Ja. Aber also wenn man sich die Werte anschaut, der im defensiven Mittelfeld kommt man nicht auf solche Luftzweikampfwerte wie in der Innenverteidigung und da ist meistens der Jongorin Stankovic von Sturm der Beste und Nsie hat noch einmal um 5% bessere Luftwerte gehabt.
Das heißt auch eine Waffe oder eine Möglichkeit defensiv oder offensive Standards.
Sowohl als auch, ja, genau. Aber auch am Boden wirklich super Zweikämpfe, athletisch, schnell. Er hat aber auch die Ruhe am Ball, ist gut im Dribbling. Das Einzige, wo man sagen muss, okay, da kommt jetzt eine Veränderung auf ihn zu, bei Astort hat er vielleicht 30, 35 Pässe pro Partie im Schnitt gespielt. Das war eine Mannschaft, die nicht im Spitzenfeld war, wo nicht so viel den Ball gehabt hat, die noch dazu über die Außenverteidiger aufgebaut hat. Das heißt, da war im Spielaufbau nicht so gefordert, wie es bei uns sein wird. Und da muss man schauen, wie er sich tut, wenn er auf Dauer halt 80 Pässe pro Partie machen muss. Wobei die ersten Eindrücke haben eigentlich schon belegt, dass der auf jeden Fall eine Verstärkung sein wird.
Absolut. Und was aber noch dazu kommt, möglicherweise auch eine Sache, an der er arbeiten muss oder dem der Peter Stöger wahrscheinlich ein bisschen austreiben wird, denn Zier spielt praktisch ausschließlich mit seinem linken Fuß. Das heißt, wenn er auf die rechte Seite spielt, in Richtung Boller, dann kommt es häufig vor, dass er den 1 Meter oder die 1,5 Meter zu weit in den Rücken spielt und der Passempfänger nicht hundertprozentig gut aufdrehen kann oder halt Gas geben kann gleich. Das ist sicher eine Sache, die einfach klassische Trainingsabläufe
ist das jetzt kann, ist sowas zum Beispiel auch eine Gefahr, wenn das der Gegner analysiert, dass man da versucht?
Naja, das sehen Gegner hundertprozentig in der Analyse. Ja. Aber es ist auch eine Sache, die jetzt, das ist kein strukturelles Problem, sondern das ist was, was man abstellen kann. Ja.
Gut, dann haben wir, in meiner Liste, ich habe es jetzt beliebig von der Reihenfolge, Marco Tilio.
Ja,
wie schätzt ihr den ein? Bis jetzt hat man noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ein Tor, jetzt schönes Tor gegen Tirol. Ansonsten jetzt in meinen Augen ein bisschen noch unauffällig, aber was gibt es dazu zu sagen, was kann man dazu erwarten?
Das wird auch spannend werden, wie er sich tut, wenn man sich die Vorgeschichte anschaut. Also der hat schon einige Titel in Australien gewonnen, dort war er wirklich auch ein sehr renommierter Spieler schon, obwohl er jung war für die Liga. Hat es in dem WM-Kader geschafft, 2022, hat dort keine Partie gespielt, aber immerhin. Und wollte dann nach Europa und bei Celtic war das Problem, die haben ihn verpflichtet, haben gewusst, dass er verletzt ist, haben aber gedacht, die Verletzung, die ist nicht weiter schlimm, die hat sich dann aber als doch hartnäckiger herausgestellt und er hat einmal die ganze Vorbereitung versäumt und dann Anfang der neuen Saison und als neuer Spieler noch dazu in einer wesentlich stärkeren Liga, weil die jetzt verglichen mit der australischen Liga ist natürlich bei Celtic da schon ein großer Unterschied, war das natürlich nicht ideal und dann haben sie gesagt, okay, der braucht Spielpraxis, ist zurück nach Australien gegangen und dort hat er gespielt und hat sich dann noch einmal verletzt. Und ist dann wieder fit geworden. Sie wollten ihn im Sommer zurückholen und er hat gesagt, ich bin gerade wieder fit geworden, lasst mich dann noch ein bisschen spielen. Das ist bei den Fans nicht so super angekommen bei Celtic, weil die haben gesagt, okay, da ist einer, der nicht um seinen Stammplatz kämpft. Ja, sowas aber vielleicht verständlich, weil er gerade wieder reinkommen ist und gewusst hat, bei Celtic wird er nicht so viel spielen. Ja, und dann immerhin in den Monaten, jetzt bevor er zu Rapid gekommen ist, ist er verletzungsfrei geblieben und hat aber auch sehr gut gespielt, hat starke Leistungen gebracht, da ist er mannschaftsdienlicher Spieler, der sowohl selber abschließt, als auch viele Assists bringen kann von der Position, ist er, finde ich, am rechten Flügel stärker als am linken. Er hat nämlich einen starken linken Fuß und da ist einmal die Standardgeschichte, dass du ins Zentrum ziehst und mit links abschließen kannst. Und sein rechter Fuß ist nämlich auch nicht schlecht, mit dem kann er sehr gut flanken. Das heißt, er hat auf dem rechten Flügel kann er sowohl in die Mitte gehen, als auch die Linie hinunter und flanken und ist halt sehr schwer ausrechenbar. Und in Australien, wenn er links gespielt hat, hat er das Problem gehabt, dass die Leute gewusst haben, er will eher Longline gehen, weil er mit rechts nicht so gut schießen kann. Und die haben ihn in die Mitte reingedrängt und dort waren dann seine Möglichkeiten etwas mehr begrenzt. Und ich glaube, jetzt hat man ja auch gesehen, in den ersten Partien hat er rechts gespielt. Und ja, mich hat es ein bisschen überrascht jetzt, dass er, dass der Radulovic jetzt, also dass er da so schnell den Vorzug bekommen hat.
Ja. Wollte ich nämlich gerade auch sagen, Andrea Radulovic, formal gesehen ja auch einen Neuzugang im Sommer, hat es aber schwer.
Sehr schwer.
Hat eigentlich gut begonnen die Saison, war auch, aber was ist da jetzt passiert oder was passiert hier jetzt seine Situation oder was ist das Problem?
Es ist irgendwie schwer zu sagen, ich meine, es ist ja auch, man merkt ja, dass der kicken kann und der Steff hat irgendwann einmal, was hast du gesagt, den Vergleich mit dem Kühn, ne, so auf die Art, dass er eigentlich in die bestimmten Abschlusssituationen ja kommt, ne, und dass er eigentlich Pech gehabt hat tatsächlich in manchen Situationen, dass der Abschluss eben um das Äußerl vorbeigegangen ist oder zu ungenau war.
Beim Radulovic jetzt.
Beim Radulovic,
ja. Wobei der Kühn schon öfters in Abschlusssituationen
kommt. Sicher, ja, anderer Spielertyp ist eh klar. Ja. Aber eigentlich habe ich so in den allerersten Partien von der Saison habe ich schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er da viel stärker jetzt aus der Sommerpause rauskommt. Auch eben mit dem schon ein bisschen länger beim Club sein und ein bisschen gewöhnt sein, aber möglicherweise ist tatsächlich immer noch das Sprachliche ein bisschen ein Problem, weil halt doch komplett Englisch geredet wird. Soweit ich das verstanden habe, kann der Radulovic weder Deutsch noch Englisch wirklich gut und vielleicht tut er sich da ein bisschen schwer. Wobei er natürlich ein paar Dolmetscher hat in der Mannschaft, muss man auch sagen. Oder aber, und das ist jetzt auch nur eine Vermutung, sage ich einmal, aber der Peter Stöger hat halt schon gesagt, ne, also wer sich aufdrängt, der spielt auch. Und Dominik Weichselbrand spielt und Tilio kommt relativ schnell rein. Womöglich geben sie einfach mehr Gas. Ja. Vielleicht lässt er sich ein bisschen auf. Aber ich habe keine Trainingsscreen in letzter Zeit. Das ist nur eine Mutmaßung, aber für mich die wahrscheinlichste Variante.
Gut, im Kader steht er immer, er kommt auch meistens doch rein. Also er ist schon relativ nah dran offensichtlich, aber es fehlt halt offensichtlich noch ein bisschen was. Peter Nossertal, der hat ja sofort funktioniert, obwohl ich kann mich noch an deine Einschätzung erinnern, dass nur der wird noch brauchen. Mhm. Ja, das ist also kein 1:1 Ersatz zum Isaac Jansson, das wird sicherlich länger dauern. Mhm. Hat relativ gleich funktioniert, eigentlich die ersten 4-5 Spiele, glaube ich, fast jedes Mal zumindest einen Scorerpunkt bzw. Tore gemacht, jetzt leider schon wieder verletzt, aber generell, was ist über ihn zu sagen, was man nicht eh schon weiß, gesehen hat. Ja. Also schnell ist er, Abschluss kann er relativ gut. Was ist dazu? Warum hast du eigentlich ursprünglich eher so ein bisschen, warst du zurückhaltend, sag mal so?
Ich war,
nicht über die Qualität, aber dass er einfach.
Ja, ich war aus ähnlichen Gründen wie beim Gulliksen zurückhaltend, wobei beim Gulliksen bin ich weniger zurückhaltend, sage ich einmal, aber bin schon der Meinung, dass der Switch in die doch teilweise harte österreichische Liga ein bisschen hart ist für so einen filigranen Spieler. Ne? Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der so auf der Stelle seine Scorer macht, umso besser, dass er es gemacht hat natürlich, aber bleibt dabei, ich meine, jetzt ist er mal bedient und wahrscheinlich erst gegen Ende Oktober, Anfang November wieder da, aber er muss halt die Scorerpunkte auch halten. Ne? Also das wird sicher die schwierigste Aufgabe bis jetzt, auch weil er die Liga jetzt ein bisschen besser kennt. Ne? Das heißt, man weiß grundsätzlich schon, wie man verteidigen kann. Er hat sicher Verbesserungspotenzial auch im Gegenpressing, bei Ballrückeroberungen, auch im Spiel gegen den Ball. Da hat er sehr, sehr stark vom Jannis Horn hinter sich profitiert, meiner Meinung nach. Und wenn man sich erinnert, in der vergangenen Saison war es ja auch so, dass der Isaac Jansson irrsinnig, also fulminant eigentlich in die Saison gestartet ist und da eben so bis in September hinein teilweise ein Match gewonnen hat. Und im Endeffekt hat er die Werte dann auch Verletzungen geschuldet natürlich nicht mehr so halten können. Ja. Und auf das wird es auch beim Dahl ankommen. Ne?
Ist das Fehlen von Dahl jetzt eine massive Schwächung oder ist das mit dem Kader jetzt auffangbar?
Naja, wir haben schon sehr viele Optionen. Ne? Also, wie gesagt, es ist halt, es fällt natürlich Qualität weg, individuelle Qualität.
Schnelligkeit?
Sicher auch Schnelligkeit, wobei man das mit dem Wurmbrand wahrscheinlich abfedern könnte. Der ist allerdings schon von seinem Kopf her einfach ein Stürmer eher. Also der macht halt am Ball schon noch sehr viele Fehler, ist halt ein sehr junger Spieler. Sehr, sehr unpräzise in einigen Dingen, wo der Dahl ein bisschen zielgerichteter einfach ist und genauer weiß, auf was er hinaus will, glaube ich. Aber die Schnelligkeit kann man sicher abfedern. Es ist halt, oder überhaupt die Qualität kann man abfedern. Wir haben einen Kader, wo
ja, sowas Ausfalls von so einem Spiel auffangen
kann. Ja, es ist praktisch überall, fast mit wenigen Ausnahmen, die Qualität an sich abzufedern, wenn jemand
ausfällt. Was wären die Ausnahmen?
Naja, dass Serge Philippe Royao in Bestform, sage ich einmal, jetzt nicht in GAK-Form, das ist schon außergewöhnlich, ne, was der fürs Aufbauspiel tut. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, also wenn der Amane momentan ausfällt, ist das nicht gut für uns.
Und halt links hinten muss man halt auch schauen, wie gut der Auer ist, der jetzt auch wenig Rollen spielt. Ne?
Also bleiben wir gleich links hinten, Janis Horn, sehr routinierter Spieler, ja. Deutsche Bundesliga, Auslandserfahrung, hat auch mit Peter Stöger gespielt. Das ist für mich so ein Profi.
Ja. Komplett, ja.
Das ist für mich so ein Profi, der wenig Fehler macht, der sich sofort mit dem Gegner auch ein bisschen anlegt, ja, der damit sagt, da bin ich, das ist meine Region da hast du nichts verloren. Ja. Teilt aus, kann aber auch einstecken, ist offensiv vielleicht, sage ich einmal, die Flanken, oder auch seine ganze Offensivpower ist vielleicht eher nicht so seine ganz, ganz große Stärke, aber defensiv hinten gibt es da wenig.
Genau, und ich glaube, das tut uns auch...
Was da vorbeikommt, oder?
Also ja, und nach den letzten...
Zieht dann Freistöße, also so wirklich ein cleverer,
ausgefuchster... Ja, ein bisschen Grätzen.
Ein bisschen Grätzen, aber extrem ausgefuchster Spieler.
Halt so ein Spieler, wo man sagt, wenn es denn um 3 in der Früh aufwächst, spielt er da immer die gleiche Partie.
Genau.
Eigentlich, wie es der Katzer auch war, ne? Mit der Ausnahme, dass der Tor gefährlich war, wie er jetzt letztens, glaube ich, bei Sky gesagt
hat. Ja, der Katzer hat ja doch einige Kopftore.
Dass der Horn mehr Kinder als Tore hat. Nämlich 2-1.
Aber du hast das gut da hinten, diese solide, routinierte, abgefuchste, ausgefuchste Spiel.
Natürlich.
In Kombination auch mit der Innenverteidigung?
Ja, auf jeden Fall. Besonders wenn man das, weil das doch eine Stelle war oder Position war, wo wir doch Probleme gehabt haben immer wieder und der Jonas Auer, der nach vorne wirklich sehr gute Partien gehabt hat, aber halt auch hinten Fehler gemacht hat und jetzt hast du halt eine Option, die defensiv wirklich sehr gut ist. Ich finde auch die Körpersprache von ihm wirklich, wirklich gut. Im Aufbau legst du es halt dann so an, dass der rechte Außenverteidiger wesentlich höher spielt meistens. Aber was man auch so hört, auch glaube ich so als Persönlichkeit und ganzer gescheiter Mensch.
Und auch ein Führungsspieler wahrscheinlich,
relativ rasch auch im Potenzial für eine Integrationsfigur, sage ich einmal, gerade in einer solchen Mannschaft, ne? Auch weil er vorher schon viel erlebt hat natürlich. Ne? Und ja, man darf halt nie unterschätzen, wie stark er seinen Vordermann macht. Ne? Mhm. Also selbst wenn da jetzt die Scorer ausbleiben würden und der jetzt nicht auf, was weiß ich, wie viele Assists zumindest kommt oder Tore nach Standards macht wie in Montenegro, der macht einfach seinen Vordermann stärker. Ja? Weil halt...
Wenn sich der Vordermann auch darauf verlassen kann, selbst wenn mir was passiert, ich habe da hinten immer noch
einen. Ich habe einen Horn und ich habe außerdem auf der Seite noch entweder den Amane oder den Zier, die halt außer pendeln können und habe da eben geballte Rückendeckung. Das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied zum Jonas Auer, weil da hast du halt schon immer wieder Sorge haben müssen, wahrscheinlich als Linksaußen, wenn du die Kugel verlierst, wird der hinter mir auch überrennt und dann wird es halt schwierig.
Dann wird es schwierig, ja. Gut, wem hätten wir jetzt noch? Claudi Mbouy haben wir besprochen, über den Ercan brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel reden, der Mann für die ganz, ganz wichtigen Tore.
Ercan ist der Ercan,
glaube ich, trotz allem ein sehr wichtiger Baustein in der Mannschaft oder auch im Kader.
Sehr.
Hat er die Chance auf einen Einserstürmer oder wird das unter Peter Stöger für ihn schwierig?
Ich glaube, das kommt ganz stark auf die personelle Lage an, würde ich sagen.
Aber wenn der Kader jetzt so zusammenbleibt, also wenn jetzt die Situation so bleibt, also
Ich habe jetzt den kompletten Spielplan im restlichen Herbst nicht im Kopf, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir irgendwann 2 Europacup-Match haben und dazwischen vielleicht, was weiß ich, GAK aus, Ritz aus, whatever, wieso nicht? Ja? Also bei sowas sehe ich ihn absolut als möglichen Starter. Einser Stürmer, jetzt so im Allgemeinen, dass er, weiß ich nicht, wenn alle fit sind, gegen die Fiorentina aufläuft oder dann im Achtelfinale. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ja, aber
war es richtig, ihn zu verpflichten? Also im Sommer fix zu verpflichten?
Jetzt einmal ganz, ganz...
Also ich habe gesagt, allein wegen Davidor, wegen Lasktor, ja.
Davidor, Lasktor, Dandi, Tor.
Ja, also ja gut, so das, nein, aber ich rede vom Sommer.
Vom Sommer?
Ja, also da so wusste man ja von Dandi noch nichts.
So viel Kohle wie der Erci hat uns noch keiner erschossen in letzter Zeit. Ja.
Das eh auch plus.
Also ist halt, lass mal jetzt einmal das emotionale Weg, war es auch jetzt für den Kader oder für das
Spiel? Ich glaube, du brauchst halt schon so noch so einen, weil der Mbuyi und der Antis, die sind beide ganz gut mit dem Kopf auch oder sogar sehr gut, finde ich. Ja. Aber sie sind halt nicht so ein Brechertyp wie der Erci und allein, dass du den halt in der 70. bringen kannst, wenn du ein Tor brauchst oder vielleicht, wenn du nach hinten verteidigen musst.
Ich möchte nur an die Situation gegen WSG erinnern, wie er das vierte Tor wirklich erzwungen hat. Ja.
Plus Mentalität, plus man kann halt auch von ihm erwarten, dass er in der Kabine vielleicht wichtig ist. Ja.
Plus denkt sie immer drüber nach, was man früher eingewechselt hat, wenn man zwei, drei, vier Jahre zurückschauen, da hast du so eine Qualität als dritten Stürmer nicht bringen können, natürlich. Und
auch so eine Mentalität. Ne?
Vor allem die Mentalität auch. Ja. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Baustein, auch wenn er eben jetzt nicht auf den Kaderpositionen 1 bis 15 ist, sage ich einmal, sondern eher so an der Grenze. Aber ich habe nie ein schlechtes Gefühl, wenn der Erci kommt. Ja.
Jean-Marcelin, Marcelin, hast du schon angesprochen?
Ja,
hat dein Kontakt gesagt,
wobei man da halt auch unterscheiden muss, ja, weil ich glaube, die Konditionen, wie wir ihn bekommen haben, und um das Geld musst du ihn sowieso holen, weil dürfte in seiner Jugend wirklich ein super hochveranlagter Spieler sein, den halt eine Verletzung ausbremst hat und dann vielleicht die eine oder andere dann unglückliche Karriereentscheidung noch gehabt hat. Ich glaube, bei Bordeaux war er, wo die dann Konkurs gehabt haben und was weiß ich was. Ja. War, glaube ich, auch eben schon verletzungsanfällig leider, aber wenn der fit geblieben wäre oder wenn er wieder fit wird, dann traue ich ihm durchaus zu, allein von seiner Vita, dass er auch für die österreichische Liga sehr stark sein kann, weil Monaco wird auch irgendwas gesehen haben in ihm, wenn sie viel Geld ausgeben für ihn. Ja. Aber in Israel war es halt so, dass er doch einige Tore verursacht hat und dort ein bisschen einen langsamen, also der hat ihn beschrieben als eher behäbigen Innenverteidiger, der halt immer für irgendwas gut ist, was für die Mannschaft nicht so gut ist.
Ein paar Spiele hat er ja gemacht, was war so euer Eindruck?
Er hat schon ein, zwei Schnitzer dann immer wieder drin, das hat man auch da schon gesehen, aber man sieht halt auch, was er für Qualitäten hat, ne? Also einfach ein irrsinnig physisch, ich meine, der ist ja mit der Frisur 2,10 Meter, wenn der neben Royao spielt, das ist ja schon einmal auf die zurennst.
Drast
die
um und rennst davon.
Ja, wirklich. Und ich sage immer, es ist ein besserer Terence Kongolo. Der hat auch immer wieder Problemchen gehabt oder halt einen Haufen rote Karten gekriegt. Aber grundsätzlich riesengroßes Potenzial, durchaus gut im Spielaufbau, wenn er in einem Rhythmus ist.
Könnte vielleicht mit einem guten Mitspieler oder guten Verteidigungskollegen dann auch entsprechend sich steigern.
Ja. Und was man auch nie vergessen darf, ist, das ist ja auch eine Sache, die wir in letzter Zeit wieder häufiger machen, dieses Physis einwechseln, wenn es dann knappen Vorsprung über die Zeit bringen willst. Ne? Dass eben häufig der Erci jetzt nicht nur kommt, dass er
Partien entscheidet, sondern Standards wegköpft,
dass du hinten noch wegrammst. Ja, ne? Und dafür ist der halt natürlich super, weil er auch gewaltige Kopfballwerte. Ja. Also hatte bei der Jerusalem, ich glaube, ziemlich genau die gleichen Kopfballwerte wie bei uns dann Nenad Cvetkovic. Und das heißt, was wir der ist, also Zwelle ist bei in der Liga, glaube ich, top. Also 80%, 80% Erfolgsquote.
Gut, jetzt sind wir die neuen Käufe fast schon durch. Dann wir haben noch zwei. Der eine ist der Dominik Weichselbraun, der eigentlich für die Zweiermannschaft vorgesehen war, aber den hat der Peter Stöger dann gleich hochgezogen. Was gibt es jetzt zu ihm zu sagen, zu seinen ersten Einsätzen? Ist das etwas, was man sagt, das ist eine Option für die Zukunft oder ist das ein One-Hit-Wonder? Wie würdet ihr das einschätzen?
Spannend, scheißt sie nix. Eigentlich genau, was man sehen will von so einem Spieler. Stöger mag ihn offenbar, wird seinen Grund dafür haben. Ich nehme mal an, es wird auch genau das sein, eben, dass er sich nichts scheißt. Und ich sehe den Weichselbraun auch, was die Kaderstruktur angeht, als irrsinnig wertvollen Spieler an, weil er halt noch mehr Druck ausübt. Ne? Also mit dem war vorher nicht zu rechnen.
Welche Position, wem könnte er gefährlich unter Anführungszeichen werden?
Tilio oder Dulwitsch, ja. all diese Flügel ja. müssen wissen, dass er sich keinen Tag ausruhen können. Ne? Und wenn es dann einen hast, der eigentlich nichts zu verlieren hat, der nicht gewusst hat, ob er jemals Bundesliga spielt, der mit einer Unbekümmertheit hineingeht, ja, es müssen einfach Nationalspieler wie Tilio oder Radulovic an dem vorbeikommen. Müssen sie, ja, weil sonst haben sie bei uns nichts verloren. Und dass der Weichselbraun da ein bisschen eine Variable in der Kaderstruktur ist, mit der man vorher nicht rechnen konnte, macht das Ganze noch spannender und es soll nicht zu unserem Nachteil sein. Und der hat ja auch schon Zählbares gesammelt. Ja. Also haben wir auch sehr gefreut, wie er da das erste Tor gegen Dečić Tuzi war, das glaube ich, gemacht hat. Also das war auch irgendwie ein bisschen ein Rapid-Moment. Ja. Also dieses, es ist alles irgendwie möglich. Ne. Und
trotz der vielen Legionäre ist es immer noch möglich, dass du einfach von einem zweitklassigen Club kommst und auf einmal vor 20.000 Zuschauern da machst.
Ja, und das finde ich sehr schön. Und weil ich ihn schon sehe jetzt auf deiner Liste beim Furki, ist das genau das Gleiche.
Ja. Hat mir gegen GRK extrem gut gefallen, muss ich sagen. Ja.
Naja,
also eigentlich in allen Spielen.
Er verkörpert halt auch das, was man auf der Tribüne sehen will. Ja. Also der war schon gegen uns, wenn er gespielt hat, wie er verliehen war. Der ist ein Grätzen. Ja. Und natürlich, wenn du dann aber so einen Typ hast, ja, der weiß, er muss um jede Chance kämpfen und haut sich aber so rein. Also ich verstehe es halt nie bei jungen Spielern, wenn du dann zurückhaltend bist auf dem Platz, weil so viele Chancen kriegst du halt nicht, wenn du dich bei Rapid durchsetzen willst. Und also das wird man ihm nicht vorwerfen können.
Ja, weder im Weichsee noch im Furkan Demir. Ja. Und was ich so lustig finde, ist, dass er ja jetzt mehr oder weniger, also nicht nur mehr oder weniger, sondern er ist ein vollwertiges Kadermitglied, er ist der Zweite hinterm Boller. Und es ist merkwürdig, dass er in der Vorsaison verliehen war, finde ich. Und jetzt aber in diesem eigentlich noch gewaltigeren Kader plötzlich eine absolute Option ist. Ne? Der Oswald ist in Wahrheit wegen einem Furkan Demir verliehen worden. Und ja, zu Recht.
Ja. Gut, habe ich jetzt, glaube ich, niemanden vergessen. Keinen Transfer vergessen. Bevor wir jetzt zu den Europacup-Gegnern kommen, eine kurze emotionale Frage, die auch ab und zu diskutiert wird. Verliert Rapid mit der großen Anzahl an Legionären Identität oder seht ihr da irgendwie, geht man den Weg weg von den Eigenbauspielern, der ja doch jahrelang immer so die Narrativ von Rapid war, die Geschichte, die man erzählt hat, ja, wir sind die, die den Eigenbau fördern. Gut, wir haben mit Niki Hedl, mit Wurmbrand, mit Furkan Demir drei Eigenbauspieler, die regelmäßig oder halt zum die Einsatzzeiten kommen. Das ist schon da. Die Frage ist nur, was kommt da von der zweiten nach? Wie weit könnte es ein Problem sein? Sprich, Mäki Katz hat auch gestern wieder die Ausbildung in Österreich hinterfragt. Hinterfragt er damit auch die eigene Ausbildung? Hinterfragt er damit auch die eigene Akademie?
Ja, sicher.
Nicht die Akademie als solches, aber ob da alles so läuft, wie es sein muss, um, wie er sagt, Spieler am Transfermarkt zu platzieren.
Ja, nein, man kann ja nicht das ganze Wesen kritisieren und dann das eigene aussparen. Ja, das sehen wir ja, dass einige unserer Spieler einfach nicht ausreichend ausgebildet waren für das, was der internationale Fußball oder auch der nationale zum Teil benötigen. Also ich habe immer schon Jahre lang propagiert, dass wir ja aus dem Österreicher Topf aussteigen, einfach weil das nicht mehr zusammengeht mit den Erfordernissen im heutigen Fußballgeschäft. Wir haben uns gebremst bis zum Gehtnichtmehr damit. Wir haben Verantwortliche gebremst damit, muss man auch sagen. Also viele Trainer waren arme Schweine. Das halt wirklich teilweise nehmen haben müssen, was halt überblieben ist am österreichischen Markt, weil die Topspieler kriegst du halt nicht. Und der Fußball ist international und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn wir mit 11 Legionären spielen, wenn wir Leihmann spielen. Und wie man an einigen von unseren Spielern sieht, können auch Legionäre absolute Vorzeiger-Rapidler sein.
Wissen wir ja, kennen wir ja aus der Historie, wie beliebt.
Immer schon, natürlich.
Ja.
Aber was die jungen Österreicher
betrifft... Das gab es halt bei Rapid noch nie, dass es quasi, ich glaube sogar ein Spiel, wo nur Nick Hedl, ansonsten die Feldspieler waren alles Legionäre.
Ja.
Das hat sie, glaube ich, in meiner Erinnerung noch nie gegeben.
Ja, aber dann müssen die Österreicher halt besser sein. Ja? Und dann muss der Junge aus dem eigenen Nachwuchs seine Chance halt besser nutzen. Ja? Da hilft es dann nicht zu jammern, womöglich nur über seinen Manager, ne, wieso habe ich nicht eigentlich einen Stammplatz und sowas. Nix, Leistungsprinzip, passt.
Also was, ja, also vielleicht auch nur ganz kurz, was die Identifikationsfiguren angeht. Ja, also mit Zvetkovic haben wir da einen, der, glaube ich, mit dem wird sich jeder einzelne Rapid-Fan identifizieren können. Und du gehst halt auch ins Stadion, weißt du, um was spielen willst, weißt, guten Fußball sehen willst. Ja, und den hast halt eher mit Amane, mit Sangare oder mit wem auch immer eher halt als jetzt zum Beispiel mit Kerschbaum oder wenn es statt dem Zvetkovic zu, wie er sich feiert nach einem Tackling als dem Solbauer, ja, der nicht weiß, warum er jetzt
na das Gott, Bild gekriegt hat. Gott sei Dank hast du Maxi Hoffmann gesagt.
Ja. Nein, natürlich nicht.
Das haben wir wieder mit dem Thema.
Natürlich nicht.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass man auch einige gute Österreicher abgegeben haben in letzter Zeit. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass du überhaupt keine Chance hast, reinzukommen. Im Gegenteil, es ist ja der Leo Querfeld zum Beispiel war ein Spieler, da waren sie sich ja, soweit ich das verstanden habe, wie in der U16 oder was, war noch überhaupt nicht sicher,
ob nein, das was wird. Das war klar, bis zur zweiten Mannschaft war man sich eigentlich nicht sicher,
ob das was wird. Ja, und ich meine, absolute Stammkraft und Kultspieler fast schon bei Union Berlin jetzt. Ja. Bestes Beispiel, ja. Der hat das absolute Maximum aus dem, was er an Potenzial hat, gemacht. Und wenn das wer anderer auch macht, dann wird er bei der Pizza eine Chance haben. Aber nur jammern und den geht nicht.
Ja. Du siehst halt auch, dass wenn du einen guten österreichischen Spieler hast, ist halt auch die Frage, wie sehr wird er zur Identifikationsfigur, weil der ist halt mit 19 oder mit 20 dann weg. Ja. Das heißt, du hast nicht mehr das früher so, wie wir es auch noch gekannt haben, ja, dass du irgendeinen Spieler hast, der sein halbes Leben bei Rapid ist. Ja. Das wird halt immer seltener. Oder er ist halt nicht gut genug, dass er wechselt, aber dann ist er halt auch, weiß nicht, ob er dann halt die passende Identifikationsfigur ist. Halt, ne.
Gut, haben wir das auch abgehakt. Gut, gehen wir jetzt zu unseren sechs Europacup-Gegnern. Wir fangen an nächste Woche mit Lech Posen auswärts, dann AFC Fiorentina zu Hause. Das dritte Spiel gegen Craiova ist ebenfalls auswärts, wenn ich jetzt richtig. Dann Rakow ist wieder daheim. Omonia ist auch daheim und Mostar ist auswärts.
Also Craiova ist zu Hause, ne? Craiova haben wir zu Hause.
Craiova Heimspiel, genau. Aber Rakow Nicosia auswärts. Haben wir auch zu Hause und Rakow auswärts und Mostar. Mostar. Gut, gehen wir aus der Reihenfolge. Erster Gegner nächste Woche, Donnerstag, Lech Posen.
Ja, wir haben uns die Mannschaften aufgeteilt, Lech Posen. Also da muss man vielleicht vorher gerade sagen, auf die polnischen Mannschaften, also da haben wir wahrscheinlich kein leichtes Los gezogen, wenn man sich schon anschaut, dass die jetzt 4 Teilnehmer in der Ligaphase haben. Lech Posen ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, die jetzt von der Europa League runtergestiegen ist. Sogar von der Champions League, genau. Also während wir froh sind, dass wir in der Conference League sind, werden die sich eher ärgern, weil die haben gegen Breda Blick klar gewonnen, 8-1 Gesamtscore. Dann sind sie aber in der Champions League Quali gegen Roter Stern rausgeflogen und dann haben sie im Europa League Playoff Genk erwischt und sind da auch relativ klar rausgeflogen. 1-5 zu Hause, 2-1 auswärts gewonnen immerhin. Die waren Vorjahresmeister in Polen mit einem Punkt Vorsprung auf Rakow, unserem zweiten Gegner. Saisonstart verlief nicht ganz so gut wie bei uns, aber ist okay. Mit 4 Siegen, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Und so wie Rakow haben sie auch 2 Spiele verschoben wegen den Playoff-Geschichten. Trainer ist der Nils Fredriksen, der war unter anderem unter 21 Trainer von Dänemark, gilt als Talenteförderer, hat ein gutes Gefühl für junge Spieler und hat auch viele junge polnische Talente im Kader, besonders in der Defensive, spielen auf 4-2-3-1, Viererkette und aufpassen müssen wir auf einen Spieler, der ist 32 Jahre alt, Michael Ischak, ist Kapitän dort und der hat 181 Spiele und 101 Tore und 27 Assists, also auf den werden wir besonders aufpassen müssen, weil er jetzt auch schon in 12 Spielen 11 Tore und 2 Assists hat. Also,
also
das ist der Schlüsselspieler, der
weiß, bei denen. Wo das Ding steht,
ist der Schlüsselspieler, schwedischer Stürmer.
Ja.
Hat vorher, glaube ich, auch in Spanien oder in Deutschland gespielt. Ich bilde mir ein beides sogar. Und ja, ist halt ihr Burgi.
Genau. Es gibt einige Mannschaften, die einen Burgi haben, ist mir da auch aufgefallen.
Ja, also, tatsächlich.
Also ist es jetzt quasi nach Fiorentina der stärkste zu erwartende Gegner jetzt von der...
Ich glaube, sie sind mal stärker als Rakow auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich schon, ja.
Also der stabilste nach der Fiorentina, würde ich sagen. Ja.
Jetzt rein vom Gefühl her, ist das eine 50-50-Geschichte oder leichte Tendenz, Lechposen, vor allem beim Heimspiel?
Also ich glaube, wenn wir zu Hause spielen würden, dann wären wir Favorit und so sind wir nicht Favorit und vielleicht sind die Favorit. Also es ist eine 50-50-Geschichte wahrscheinlich. Okay.
Ja. Gut, dann altbekannter Gegner im Violett, Fiorentina. Heimspiel hatten wir ja vor ein paar Jahren schon, 1-0 im Playoff für die. Die sind Stammgasten der Conference League, sind auch, glaube ich, schon zweimal im Finale gewesen, haben es aber, glaube ich, nie gewonnen.
Ja.
Ja, was gibt's da, was hat sich da geändert in den letzten?
Also, wir haben die Fiorentina gehabt vor 2 Jahren im Playoff und damals beim 1-0, wo der Marco Grill den Elfer reingehauen hat, waren bei uns in der Startelf Hedel, Auer und Seidel. Das waren die drei, die dabei waren.
Die jetzt
damals
noch da sind.
Die jetzt noch da sind. Und auf der Bank der Oliver Strunz, der jetzt in der zweiten Mannschaft spielt. Ja. Und dazu passend bei der Fiorentina waren auch 3 Spieler dabei, damals, die jetzt noch dabei sind, nämlich Ranieri, Dodo und Mandragora. Das sind Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler. Und man muss schon sehen, dass die Fiorentina, seit wir gegen sie gespielt haben, sehr, sehr wichtige, sehr, sehr gute Spieler verloren hat. Nikola Milenkovic, Abwehrchef, Arthur Melo ist nach Brasilien zurückgegangen, Nico Gonzalez, der die beiden Tore im Rückspiel gemacht hat, ist teuer verkauft worden jetzt. 28 Mille zu Juve, ist jetzt weiter zu Atletico Madrid verliehen worden. Und zum Beispiel jetzt auch der Yerry Mina, das ist der kolumbianische Abwehrroutinier, ist auch nicht mehr dabei. Also sie haben schon viel Qualität verloren. Haben in der laufenden Saison, also in der Transferzeit, in der abgelaufenen Transferzeit, 90 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, haben einen Stürmer gekauft namens Piccoli, einen weiteren Stürmer Gudmundsson, den fürs zentrale Mittelfeld Fagioli von Juventus, den Robin Gosens von Union haben sie geholt und das ist halt irgendwo der Königstransfer, ablösefrei, den Edin Dzeko, ne? 39 Jahre, Vertrag bei Fenerbahce ausgelaufen, wo man weiß, was er für Qualitäten hat. Aber die Fiorentina ist sehr, sehr schlecht in die neue Saison gestartet. Sie haben einmal im Playoff für die Conference League gegen Palicia Zhytomyr ran müssen aus der Ukraine. Da haben sie auswärts 3-0 gewonnen. Allerdings bei ausgeglichenen XG-Werten. Also das heißt, Palicia Zhytomyr hat 1,68 Expected Goals daheim gegen die Fiorentina geschafft. Und auswärts dann 3-2 für die Fiorentina. Also in Florenz 3-2 gewonnen auch noch. Und in der Serie A haben sie auch einen ganz schwachen Start erwischt, haben gegen Cagliari und Torino auswärts jeweils nur unentschieden gespielt. Dann 1-3 gegen Napoli verloren, zu Hause. War extrem schmeichelhaft, der Niederlage. Das kann auch 4-5-1 ausgehen. Und jetzt zuletzt am vergangenen Wochenende 2-1 Niederlage auch noch gegen Como. Also auch zu Hause gegen Como. Das heißt, die stehen momentan nach 4 Matches mit 2 Punkten da. In der Expected Points Tabelle sind sie 18. In der tatsächlichen Tabelle 17. Also die sitzen wirklich drin. Und sie haben in der Liga in der bisherigen Saison nie weniger als 1,26 Expected Goals Against gehabt. Also jede Mannschaft hat mindestens 1,26 XG gegen sie aufgebaut.
Das heißt, man wird wahrscheinlich zu Chancen kommen.
Ja. Man kriegt auf jeden Fall Chancen, man kann sie gut bespielen, aber, und das darf man halt natürlich nicht vergessen, es gibt absolute Qualität. Also im Tor ist der De Gea, in der Innenverteidigung Top-Talent, Pietro Comuzzo, 20 Jahre alt, Ranieri immer noch da, Pongracic, der in Salzburg war. Gute Außenverteidigung, vor allem rechts mit Dodo, der eben schon damals gegen uns gespielt hat. Mandragora ist noch da, aber, und das ist ganz leibend, der Moise Kean, der ihr Top-Stürmer eigentlich ist, ist gegen uns noch gesperrt. Und Kouame, ivorischer Stürmer, auch noch. Das heißt, es gibt schon 2 fixe Ausfälle für die Partie gegen uns. Wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe, ich hoffe nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe das, glaube ich, auch geschaut, ob der Moise King gesperrt ist, weil ich glaube, er hat in der ersten Partie von der Quali die Rote gekriegt.
Okay.
Und dann ist er einmal gesessen und jetzt spielen wir leider erst in der zweiten Runde gegen sie. Das heißt,
gut, wobei,
ob jetzt der Tscheko spielt oder er, ist
ja schön. Ja, die spielen jetzt gegen Sigma Olmütz jedenfalls noch zu Hause, und was man halt nicht vergessen darf, ist, völlig unabhängig davon, wie die Mannschaft gerade drauf ist und so weiter, die Conference League ist halt ihr Bewerb, das merkt man eindeutig. 23 im Finale gegen West Ham verloren, 24 Finale gegen Olympiakos verloren und jetzt 25 im Halbfinale gegen Betis. Also die wollen das wieder gewinnen, mit der Einstellung werden es auch reingehen. Und natürlich sind es Favorit, wenn sie Qualität am Platz bringen, aber mit Hexenkessel, Weststadion ist es nicht so, dass wir komplett chancenlos sind wieder mal.
Drittes Spiel, Craiova, Universidad de Craiova.
Genau, also die sind aktuell Tabellenführer und sind auch Quotenfavorit auf den Titel in Rumänien. Im letzten Jahr waren sie Dritter, sind aber auch sehr gut in die Saison gestartet, eben 23 Punkte aus 10 Spielen gemacht und sie haben jetzt erst am Wochenende ihre erste Partie verloren. In der Europacup-Quali, da sind sie in der Conference League gestartet, haben nach einer 1-2-Niederlage 4-0 gegen Sarajevo zu Hause gewonnen, sind dann nach Verlängerung gegen Spartak Trnava aufgestiegen und haben dann im Playoff Başakşehir hier rausgehauen, gegen die wir letztes Jahr auch gespielt haben. Dass das für die irrsinnig wichtig war, aufzusteigen, die haben ziemlich gegambelt, weil die haben 16 Millionen Schulden und sind unter Financial Fairplay Beobachtung von der UEFA. Das heißt, die haben diesen Aufstieg wirklich bitter nötig gehabt, haben aber trotzdem schon im Sommer 4 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Also da haben sie viel auf eine Karte gesetzt. Spielen mit Dreierkette, relativ flexibel. Und der Schlüsselspieler, auch interessant, Stefan Bayerham, 22 Jahre alt. Eigentlich ein Flügelstürmer, der jetzt Mittelstürmer spielt, der mit 22 Jahren schon 212 Pflichtspiele gemacht hat für die. Also das ist auch außergewöhnlich.
Ja. Die Chancen, wie seht ihr hier die?
Also da...
Das ist jetzt auch auswertet.
Das ist halt auch die Frage,
wie... Zu Hause.
Das ist zu Hause.
Zu Hause. Und es ist die Frage, wie die bis dorthin mit der Doppelbelastung zu tun kommen, also wie sie die verdauen.
Zurechtkommen.
Ja. Also ich bin da durchaus optimistisch, dass da ein Dreier rausschaut, aber ist natürlich momentan die beste rumänische Mannschaft trotzdem.
Ja, mit dem Heimvorteil sind wir sicher Favorit, würde ich auch sehen. Ja.
So, viertes Spiel, Rakow.
Da haben wir schon ein paar Sachen erwähnt. Die sind letztes Jahr Vizemeister geworden mit einem Punkt Rückstand auf Lech.
Das ist auch auswärts wieder.
Das ist auch auswärts.
Zweimal Polen auswärts.
Genau,
gibt auch Angenehmeres. Ja.
Genau. Also die waren bis 2014 waren die fast immer unterklassig und jetzt keine Mannschaft, die man wirklich kannt hat. Dann hat es ein IT-Unternehmer ist eingestiegen, der Fan ist von denen, und sie sind dann 2019 aufgestiegen, 2023 dann zum ersten Mal in der Geschichte Meister geworden und 2024 mit einem Punkt Rückstand Vizemeister geworden. Sie haben in der Qualifikation Schiliner mit 6-1 Gesamtscore geschlagen, dann gegen Maccabi Haifa und dann gegen eine bulgarische Mannschaft Ada Karchali. Wie spricht man die aus?
Ada Karchali.
Haben sie 1-0 zu Hause gewonnen, 2-1 auswärts. Haben 10 Millionen investiert in neue Spieler, was für polnische Verhältnisse durchaus viel ist. Spielen 3-4-2-1, aggressives Pressing, viele Umschaltsituationen. Der bekannteste Spieler ist der Cousin von Erling Haaland, der auch einmal bei uns im Gespräch war, der Jonathan Braut-Brüns, wenn ich den richtig ausgesprochen habe, halbwegs. Sie haben jetzt, aber 2025/26 haben sie jetzt einen wirklich schwachen Start erwischt. Sie haben auch zwei Spiele verschoben und aus den restlichen 7 Spielen haben 7 Punkte gemacht. Das heißt, bei denen wird es vielleicht interessant sein, wenn die, weiß nicht, Zwölfter sind, wenn sie gegen uns spielen, ob sie dann nicht langsam vielleicht der Meisterschaft, also sich zumindest gleich auf die Meisterschaft auch konzentrieren müssen.
So, dann haben wir vielleicht noch ganz kurz dazu spannend. Es ist jetzt am Mittwoch, je nachdem wann diese Folge rauskommt, ja, oder Mittwoch,
später.
Mittwochabend, ja, okay, dann könnt ihr euch nachher das Ergebnis anschauen. Rakow gegen Lech in der polnischen Liga.
Nachtragsspiel
wahrscheinlich. Nachtragsspiel.
Okay.
Und das erste Spiel von Rakow in der Conference League geht zu Hause gegen Universitatea Craiova. Also zwei direkte Konkurrenten,
Gegner beobachten kann.
Wo man sich das anschauen kann. Ja.
So, dann haben wir noch die Omonia Nicosia. Die kennen wir ja noch aus dem Vorjahr. Haben in der Qualifikation den WRC im Elferschießen rausgeschmissen. Auswärts natürlich immer extrem unangenehm, weil meistens im Sommer und meistens dort heiß. Und wir haben dort meistens eigentlich auch nicht sehr gut ausgeschaut. Jetzt haben wir ein Heimspiel im Herbst. Sehen wir das positiv?
Das ist schon mal der Vorteil, würde ich sagen. Ansonsten kann man Omonia, glaube ich, so einschätzen wie letztes Jahr. Es hat sich nicht sonderlich viel geändert. Also es ist immer noch Senu Koulibaly Abwehrchef. Es gibt ein defensives Mittelfeld mit dem Mateo Maric und dem Kapitän, dem Kosulus. Sie haben jetzt fürs zentrale Mittelfeld den Karel Eiting geholt, der einst ein Riesentalent bei Ajax Amsterdam war und sehr früh dort reingekommen ist, dann aber irgendwie über, ich glaube bei Huddersfield hat er dann gespielt in England und hat dann ein bisschen den Anschluss verloren. Im offensiven Mittelfeld immer noch Evandro Costa, Kurzzeit-Austrianer, war auch schon letztes Mal dabei. Und vorne ist jetzt halt so, sie haben ja noch den Stevan Jovetic, das ist halt ihr montenegrinischer Starstürmer, der gegen uns damals nicht spielberechtigt war. Übrigens, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, aber Fun Fact, einer von nur vier Spielern, die in allen fünf Top-Ligen gespielt haben, überhaupt in der Fußballgeschichte. Dann gibt es den Mariusz Stepinski, der gegen uns gespielt hat, der polnische Mittelstürmer und jetzt neu, auch schon getroffen und gespielt und überhaupt Ryan Mae, der sich ganz gut eingefunden hat dort. Und
war aber die letzten zwei Spiele, glaube ich, nicht mehr, also einmal nicht im Kader und einmal nur auf der Bank.
Okay. Obwohl er lustig, ist er wieder bedient,
obwohl er lustigerweise nach dem Tor und im nächsten Spiel war er nicht im Kader und dann nur auf der Bank.
Also im zweiten Spiel
hat er extra
Tor und Assist gemacht und war sehr gut, schönes Tor gemacht.
Ja,
schauen wir mal.
Da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, auch bis dahin. Ja.
Es ist noch Zeit und es wird noch viel passieren, sage ich einmal. Aber auf jeden Fall ganz spannend, die Flügelpositionen links außen wieder mal Willi Semedo, den kennen wir schon, sehr unangenehmer Dribbler. Und auf der rechten Seite wurde ein Aushängeschild unter Anführungszeichen des griechischen Fußball, des zyprischen Fußballs verkauft, der Loizos Loizou. Der hat mit 17 schon im Nationalteam debütiert, hat jetzt auch gegen Österreich gespielt für Zypern, hat schon jetzt 22, hat glaube ich 45 Länderspiele. Und den haben sie nach Israel verkauft und haben stattdessen von Paphos, also vom Meister- und Champions-League-Teilnehmer, den Muamar Tankovic geholt, der ein ganz unangenehmer Instinktspieler ist, der auch schon in jungen Jahren in Holland irrsinnig gut gespielt hat. Ja, und ansonsten muss man über Omonia halt sagen, wie gesagt, irrsinnig intensive Mannschaft, lassen viel zu, sind aber irrsinnig offensiv. Und bevor wir gegen sie spielen, haben die mal Mainz zu Hause, dann haben sie Dritter aus dem Kosovo, da werden sie favorisiert auswärts, haben dann Lausanne auswärts und Dynamo Kiew zu Hause. Also eine sehr schwierige Auslosung, bevor sie nach Wien kommen. Könnten also schon mit dem Rücken zur Wand stehen, muss man auf jeden Fall beobachten, würde aber an ihrer Spielanlage nicht viel ändern, weil das keine Mannschaft ist, die sich hinten einstellt, sondern die mitspielen will. Und wie gesagt, das Match ist eben erst am 11. Dezember, das heißt, definitiv ein Vorteil für uns. Und in die Liga übrigens gut gestartet, vorerst einmal Tabellenführer und weiterhin immer für Spektakel gut. Der Kader ist auch so aufgestellt, dass die aufsteigen wollen in der Conference League und die wollen Meister werden. Trainer ist Henning Berg, ehemaliger Manchester United Legionär. Also die haben Ambitionen.
Die haben was vor. Ja.
Absolut, aber ich sehe uns da schon trotz der Niederlage in der letztjährigen Ligaphase als Favorit.
Letztes Spiel dann gegen Strinski, du wirst mich sicher korrigieren.
Passt schon.
Strinski Mostar.
Ja, die haben in der Champions League Quali begonnen, diese Saison. Die sind zuerst einmal aufgestiegen gegen Virtus aus San Marino, sind dann gegen Slovan Bratislava rausgeflogen, haben in der Europa League Breiterblick geschlagen und sind im Playoff gegen Utrecht rausgeflogen. Und dadurch sind sie in die Ligaphase der Conference League gekommen. Sind einigermaßen gut in die bosnische Saison gestartet, haben 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage und die Tordifferenz ist 8:2, was schon zeigt, dass das eine sehr effiziente Mannschaft ist und die aus einer gesicherten Abwehr herausspielt. Sind aktuell jetzt Dritter mit 2 Punkten Rückstand hinter Tabellenführer, dreimal dürft ihr raten, Borat Banja-Luka.
Die aber schon sich aus Europa verabschiedet haben.
Die sich verabschiedet haben und die meiner Meinung nach auch stärker sind als Zrinjski Mostar. Trainer von Zrinjski ist ganz interessant, ist der Igor Stimac. Der war 59-facher Nationalspieler Kroatiens und bei West Ham lange unter Vertrag. Und der ist bis jetzt ein ziemlicher Trainer-Wandervogel gewesen. Der hat zuerst im Iran gearbeitet, dann in Katar und zuletzt war er Nationaltrainer von Indien und ist von dort direkt nach Mostar gewechselt.
So ein Alfred Riedl, oder?
Ja, so
ähnlich. Fast so ähnlich.
Ja. Nur, dass der Riedl hat nicht bei West Ham gespielt.
Nein,
und naja, sie haben relativ wichtige Spieler verloren, also Fran Topic ist zu Dinamo Zagreb gewechselt, Marko Maric, der bei uns auch schon Tormann war in jungen Jahren, ist nach Riga gewechselt, zur Rigas Footballer Skola. Und es gibt einen klaren Schlüsselspieler, wieder einen Burgi, der Mostar Burgi heißt Nemanja Bilbija, der ist 34 Jahre alt und ist eindeutig der beste Stürmer in der bosnischen Liga und der definitiv, wenn dann den Unterschied ausmachen kann. Und wir haben dann noch ein bisschen Österreich-Bezug. Stefano Surdanovic, gebürtiger Welser, spielt bei Zrinjski Mostar. Der war in Ried, bei Blau-Weiß Linz, Admira und Lustenau. Und Leo Mikic kennt man vielleicht auch noch aus der Bundesliga. Kapfenberg, Ried und Lustenau. Kapfenberg damals in der zweiten Liga, spielt dort auch. Surdanovic ist unangefochtener Stammspieler, Mikic eher Joker, wie er es eigentlich überall war, wo er gespielt hat. Also ungefähr das ist so die Größenordnung, mit der wir uns auseinandersetzen. Und Zrinjski wird im ersten Spiel, das sie jetzt haben werden, Favorit sein. Da geht es zu Hause gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar. Und anschließend spielen Mainz auswärts, Dynamo Kiew auswärts, Hecken zu Hause und dann noch gegen Rakow auswärts. Also es ist anzunehmen, dass man bis auf eine Partie immer Außenseiter ist und das ist für mich trotz fürchterlichen Temperaturen vermutlich kurz vor Weihnachten ein Pflichtsieg.
Gut, das heißt zusammengefasst natürlich jetzt von der Qualität der Gegner eher kein Vergleich zum Vorjahr. Also da gibt es kein Noah, da gibt es kein Petrokup, die mit Verlaub Pflichtsiege waren.
Ja, aber Noah brav gespielt hat.
Das ja, und hat sich heuer wieder qualifiziert, also die.
Und Shamrock haben uns auch schwer gemacht.
Also aber es ist trotzdem
es ist schwierig.
Aber da war schon klar, dass man wahrscheinlich zumindest überwintern wird in der vorigen Saison. Heuer wird wahrscheinlich die direkte Qualifikation, sage ich einmal, eine Herausforderung sein.
Absolut. Und es darf halt kein Schlendrian einkehren. Ja. Ne? Man hat ja doch gegen die Shamrock Rovers und auch gegen Noah letzte Saison ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass sie dann schon geglaubt haben, dass sie so mit Handbremse geht ein bisschen. Das kannst du halt in der Gruppe vergessen jetzt, also bei der Auslosung.
Wobei,
das muss auch nicht schlecht sein für
uns. Wobei die Aussagen von Peter Stöger mir ein bisschen so, ich interpretiere es ein bisschen so, dass sein Hauptaugenmerk schon auf den nationalen Bewerbe liegt.
Ja, das verstehe ich aber.
Was jetzt nicht heißt, dass er jetzt die Conference League jetzt nur so nebenbei mitnimmt, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen eine Vereinsvorgabe, sagt, wir müssen irgendwann jetzt einmal bald wirklich um einen Titel mitspielen. Ich sage jetzt nicht Titel gewinnen, aber Titel mitspielen. Und dann kann es natürlich sein, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel hat, eben den ein oder anderen Spieler vielleicht auch dann einmal schont. Aber genau dafür hat man ja den
dafür Kader. Haben wir unseren
dafür,
Kader.
Dafür ist der Kader auch da. Ne?
Genau, so ist es.
Und ich glaube, Top 24, das wäre ja das mindeste Mindestanforderung, um... ich weiß nicht, wie viele Punkte man braucht. 6, 7, 8, je nachdem.
Irgendwas wie 8, glaube ich.
Ja. Glaube ich, ja, 8 Punkte braucht man, glaube ich, zumindest um 24. 24 heißt dann, dass man dann diese Zwischenrunde im Februar dann spielen muss.
Ja, aber
und ich glaube, das sollte dann schon zumindest erreichbar sein. Und je höher man platziert ist, desto bessere Auslosung, desto höhere Punkte in Prämien und so weiter.
Außerdem wäre es schön, wenn wir uns unseren schönen Club-Koeffizienten nicht zusammen haben.
Das wollte ich gerade dazu sagen. Also dessen war ja das Weiterkommen gegen Dundee und gegen Georgia so auch extrem wichtig. Weil sonst hätten wir das letztes Jahr ja fast nicht umsonst gewesen, aber es hätte uns wieder einen Rückschlag gegeben und mit ein paar Siegen könnte man ja auch wieder dann entsprechend, ob so viele wären wie letztes Jahr, werden wir sehen. Ja. Gut.
Unmöglich ist das nicht.
Unmöglich ist es nicht, aber es ist, sagen wir so, die Auslosung, ich sehe es schon insgesamt das Niveau stärker als im Vorjahr.
Und, ja. wir sind auch stärker. Und haben
wir sind auch, und wir sind auch stärker und warum kann man nicht gegen Fiorentina auch gewinnen oder zumindest unentschieden spielen? Also das sollte
Unentschieden haben wir noch nicht gegen sie.
Unentschieden haben wir noch nicht. Wobei man muss auch sagen, vor zwei Jahren ist Ausscheiden schon sehr unglücklich, weil wir haben ja auch in Florenz kein schlechtes Spiel gemacht. Ja.
Stimmt.
Der Stangenschuss von Maiulo, gleich zu Beginn, also wenn da steht es nach 10 Minuten 1-0, schauen wir es an. Ja. Und der Elfer zum 2-0.
Mal wieder ein Witz-Elfer,
ja. Und der Elfer zum 2-0 war ja auch mehr als schmeichelhaft. Da gab es noch kein VAR, glaube ich, in der Phase der Conference League. Ne? Damals vor zwei Jahren gab es noch kein VAR. Da ist, glaube ich, erst im Achtel- oder Viertelfinale erst dann. Gut, jetzt noch eine generelle Frage, wenn wir schon gerade dabei sind, VAR. Hätte es diesen Elfer jetzt gegen GAK oder auch den Austria-Elfer vor 5 Jahren gegeben?
Naja, vor VAR-Zeiten, sagen wir so. Na gut, den hätte es nicht gegeben offensichtlich, also jetzt unseren Elfer, weil der Schiri hat ja auf Weiterspielen angezeigt. Es ist halt allgemein ein bisschen komisch, finde ich. Einerseits kann man über diesen Elfer wirklich, wirklich diskutieren. Ja, also es ist vielleicht nicht 1000%ig klar. Meiner Meinung nach kann man schon argumentieren, dass der Tilio selber einen kleinen Schubser gekriegt hat und ihm dann auf die Beine gefallen ist. Ja, aber wenn du dir anschaust, wie lange sich der Lechner das anschaut und welche Perspektive er da anscheinend gehabt hat, weil das hat man bei Sky ganz gut gesehen, dann ist das halt der Wahnsinn, dass eigentlich eine spielentscheidende Szene innerhalb von, er geht hin, schaut sich das 10 Sekunden an, die eine Perspektive.
Sie geben ihm die eine Einstellung.
Und dann geht es schon weiter. Vorher reden, weiß nicht, das dauert 1,5 Minuten, 2 Minuten, bis er rausrennt, und dann ist das nach 10 Sekunden auf einmal klar. Das ist das eine. Das andere ist dann auch die, was mich ein bisschen geärgert hat, die Feststellung vom VAR, dass alles korrekt war, der VAR hat sich einmischen müssen. Und dann steht auch als Begründung, er kam zu Fall und konnte den Ball nicht spielen. Ja, der Ball war ja schon ewig weit weg.
Ja, wobei also, da bin ich mir regeltechnisch nicht sicher, ob das wieder eine Rolle spielt.
Das nicht, aber der VAR
sobald der Ball noch im Spiel ist, er war noch im Feld. Du hast recht,
aber der VAR hat das hingeschrieben und kam zu Fall und konnte deshalb den Ball nicht spielen. Ja. Also auf Twitter von...
Die Begründungen vom VAR sind eine absolute Sauerei und ich finde, es sind großkotzige, bornierte Deppen, ganz einfach. Die, glaube ich, noch nie einen Fehler zugestanden haben, obwohl genau das eine Veränderung also in der Wahrnehmung
herbringen könnte. Dieselbe Aktion wäre ja 20 Meter weiter vorne wahrscheinlich nicht einmal ignoriert worden. Also jetzt außerhalb der 16er, also irgendwo im Mittelkreis oder so, wäre das ja wahrscheinlich nicht einmal ignoriert worden, die Aktion.
Ja,
also,
sicher.
Also ich frage mich da schon, weil ich glaube, du kannst ja, der VAR kann eingreifen, entweder wenn der Schiedsrichter was komplett übersehen hat, und das muss es ja gewesen sein, oder wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Klare Fehlentscheidung war es offensichtlich nicht, weil sie ja selber auch 2 Minuten diskutiert haben, bis er rausgehen hat müssen, und dass er jetzt übersieht, dass er ihm auf die Haxen fliegt, das glaube ich halt auch nicht. Ja,
er hat sofort Abstoß, er hat sofort gedeutet
und Abstoß gegeben. Genau. Und also wie gesagt, auch mit diesem einen kleinen vom Italiano, dass er kurz stehen bleibt und der Tilio
was aber ein normaler, regulärer Zweikampf war.
Sie können ganz einfach in Ihren Erklärungen ein bisschen selbstreflektierter werden. Es ist ja so, dass einerseits Fehler machen und in der Außenkommunikation in der Erklärung, warum Sie was wie entschieden haben, geben Sie dann immer Erklärungen ab, die so dermaßen wahnwitzig sind zum Teil, dass der Hass auf den VAR ja noch größer wird. Ne? Und dabei sagen wir, wenn wir es jetzt nicht machen, wie die Schweden waren es, glaube ich, die haben wieder angeschafft. Irgendwer hat es gar nicht genommen und irgendwer hat wieder angeschafft.
Ja, ich glaube in Skandinavien.
Irgendwas Skandinavisches, Schweden und Norwegen, whatever.
Ja.
Wir werden uns mit dem System VAR halt arrangieren müssen. Und da finde ich es komplett lächerlich, dass die dann teilweise wirklich lächerliche
Entscheidungen... Und da sagen, die Entscheidungen sind ja nicht bei 100 Spielen, natürlich sind nicht bei fast allen
Selbstverständlich,
Spielen.
Selbstverständlich.
Ja. Auch ist für uns, muss man ja auch dazu sagen, es hat ja auch für uns eine Entscheidung, wo man sagt, muss ich jetzt nicht geben. Sind wir froh, dass gegen Wacker es kein VAR gegeben hat, weil warum es das Tor nicht gegeben hat für Wacker, weiß ich bis heute nicht.
Genau. Ja. Aber es ist jetzt bei der Austria gewesen, einmal, glaube ich, für sie, einmal gegen sie oder was, lauter so Sachen.
Und ich glaube auch, der Spruch, es gleicht sich immer aus, das ist ein blöder Spruch, finde ich.
Ja. Wieso muss sie immer alles ausgleichen? Jetzt schauen wir einfach, dass es korrekt ist. Ja.
Ich find's halt, ich find's ist es halt in anderen Ländern besser? Ich meine, ich beobachte es ja auch eben in anderen Ligen, Deutschland, England, also was ich so sehe.
Schneller.
In Deutschland, glaube ich, wird es jetzt über das Stadion ja kommuniziert. Also da hat der Schiri das Mikrofon und über die Stadionanlage mit, keine Ahnung, 11 Meter, weil Spieler so und so mit der Hand gespielt hat. Ja. Die Handregel ist auch eine, wobei die Schiri ist dann manchmal auch ein bisschen arme Schweine sind, weil die Handregel ist ja wirklich...
Den Schiri mache ich am wenigsten Vorwurf. Ja. Also das ist schon, ich finde halt, dass der VAR furchtbar ist. Also wie gesagt...
Jetzt dann, findest du generell furchtbar, wäre das Spiel schöner, besser, wenn es es nicht gäbe? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, für die, wir gehen ja auch gerne ins Stadion, man schießt ein Tor und der erste Blick ist am Schiri, wie lange haltet sie den Knopf? Genau. Oder ich hätte ja 5 Minuten vorher irgendwas sein können.
Ja, so ungefähr.
Ja, also ja. Es raubt schon ein bisschen man jubelt fast dann zweimal, wenn er dann wirklich bestätigt
und auf die Mittellauflage geht. Ja, gut, das sowieso, aber das war eh von Anfang an, seit er eingeführt worden ist. Ja. Was mich eben stört, ist die Sache mit der eindeutig klaren Fehlentscheidung und dass er nur da eben eingreifen soll. Und am allermeisten stören mich dann eben die Begründungen dann am nächsten Tag auf Twitter oder auf ihrer Website, weil das ist ein Witz. Ne?
Also ja, aber es wären ja vor allen Dingen noch einige dann, zum Beispiel die Geschichte bei Austria Ried ist ja gar nicht besprochen worden.
Ja.
Es war ja, glaube ich, nur unser Spiel, der Elfer von GRK
und
dann diese Böckel-Geschichte. Ja. Dieser Elfer gegen die Ried, also für die Austria gegen Ried, der, das sage ich jetzt gar nicht, weil jetzt gegen die Austria, aber ich meine,
das ist für mich kein Elfmeter. Und der wird nicht besprochen. Und das meine ich damit. Sie brauchen nicht die Leute für dumm verkaufen. Sie sollen einfach vernünftig kommunizieren.
Wie gesagt, das geht jetzt gar nicht gegen irgendjemand. Das sind auch Entscheidungen für uns schon gefallen worden, wo man auch gesagt hat.
Natürlich. Ja. Es ist zart, dass man über sowas diskutieren muss, ganz einfach. Ja. Und wie gesagt, die Schiedsrichter, wie du richtig sagst, die Schiris sind arme Schweine. Ich meine, die machen auch genug Fehler und werden dann heute noch mehr Fehler einer Theater zum Teil.
Ja, wobei, glaube ich, gerade der Herr Lechner noch einer der Besseren in unserer Zunft ist.
Und klar, und auch im Umgang mit den Spielern. Ja.
Und auch beim Davi, glaube ich, ist Altmann ist für mich ja auch einer
auch in der, auch ein, ich muss halt auch einer sagen, der besseren Schiedsrichter. Also ohne, dass ich jetzt... Also wie ihr sagt, man hat es auch nicht einfach als Schiedsrichter, schon klar. Aber beim Schüttengruber, das war auch der damals mit Hedl, wo er einen Ausschluss, das hat er auch übersehen. Ja. Also da ist dann auf einmal alles weitergelaufen. Ja. Ja. Also,
der Schüttengruber ist schon eigener Fall.
Ich will natürlich jetzt nichts unterstellen.
Also es gab im ASB mit der Vorberichte, wie es gehört, Schüttengruber vorher gab es halt einer.
Da zieht sich schon jeden Zahn.
Ja, also da
weiß jeder, was passiert.
Da wusste man schon, dass da kann irgendwas passieren. Nichtsdestotrotz hätte man natürlich vorher das zweite Tor machen können und dann wäre vielleicht der Elfer auch nicht mehr entscheidend gewesen. Umgekehrt muss man auch sagen, ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr die Elfer in Graz, beide hintereinander, gegen Sturm auswärts, als auch den GRK in den letzten Minuten, muss man jetzt auch beide, vielleicht gerade gegen GRK noch am ersten, aber der gegen Sturm kann ich mich erinnern, der war ja auch, muss man jetzt auch nicht geben. Es hat auch schon Entscheidungen für uns gegeben, natürlich, wo man gesagt hat, muss man jetzt, das soll jetzt keine Rapid-Jammerei sein, aber der VAR selber ist natürlich ein emotionales Problem, aber auch ein regeltechnisches für mich oder ein fachliches, sachliches
Problem. Ja, und genau deswegen soll es wenigstens gescheit kommunizieren. Ja. Das ist das Mindeste. Ja. Und bis es, also ich finde grundsätzlich, dass solche Systeme genutzt werden sollen, wenn es funktionieren. Die Technik wird in den nächsten Jahren stärker werden, die KI wird stärker. Wenn es wirklich was bringt, sollen wir das schon nutzen?
Es ist natürlich auch die Frage, ob alle Stadien bei uns so ausgestattet sind, dass du optimale Kamerapositionen hast. Ich kann mich an Hartberg erinnern, der VR, ich kann dieses 3-3 oder Spiel gegen Hartberg, wo der Burgi 10 Meter wegstanden ist und der VR gesagt hat, er stört den Tormann. Ja. Weil die Position einfach, also dann war ja wahnwitzige Entscheidung.
Du hast mittlerweile den VR in der Kuwait Premier League und in der zweiten Liga in Indonesien. Ja. Also es wird wohl da überall alles drauf ausgelegt werden in Zukunft, dass das es ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt ging es halt darum, dass man es verbessert, dass man es optimiert.
100%ige fehlt mir jetzt eh nie 100%.
Natürlich, aber du kannst gewisse Dinge halbautomatisieren, Abseitspositionen, du kannst neue technische Änderungen nach und nach implementieren. Es gibt 100 Möglichkeiten, wie man das Ganze besser machen soll, also kann. Was man aber auf jeden Fall besser machen muss, ist das, was man gleich machen kann, weil es an Menschen liegt, und das ist die Kommunikation. Weil die sorgt einfach nur dafür, dass alle Haas auf dieses Konzept sind und es macht es eigentlich nur schlimmer.
Gut, dann noch zum Schluss. Wir müssen langsam schon zum Ende kommen. Ganz kurz noch Rapid Banjul. Was gibt es da Neues? Da reden wir jedes Jahr einmal kurz darüber.
Ja, der Usman Conte war jetzt in Wien erstmalig. Ist dann relativ lang geblieben. Der hat immer gesagt, er fährt dann in einer Woche wieder heim. Und dann hat er gesagt, er fährt in 2 Wochen wieder heim. Und dann hat er gesagt, er ist in 2,5 Wochen wieder daheim. Das hat sich immer weiter rausgezögert. Und im Endeffekt war ich dadurch mit ihm, glaube ich, bei 4 Heimmatch. Und glücklicherweise war das letzte davon ein siegreiches Derby. Davor hat er noch keinen Sieg gesehen. Und ja, es hat ihm total taugt und wir haben halt alles gemacht, was man so machen kann rund um Rapid und Trainingsspiele, ganze Mannschaft getroffen. Also für ihn außergewöhnliches Erlebnis und ich glaube auch ganz wichtig, dass einige Leute hier vor Ort einmal gesehen haben und kennengelernt haben und mit einem plaudert haben. Alle waren sehr neugierig. Und auch, dass er Wien kennengelernt hat, war eine tolle Sache, sowohl emotional, weil zum ersten Mal aus Afrika raus natürlich, und andererseits dann eben auch inklusive der Beachspiele. Also ja, war ein ganz toller Aufenthalt, und er ist jetzt wieder zurück in Gambia, und wir sind weiterhin auf der Suche nach vernünftigen Liga-Lizenzen für die dritte Liga, und es wird halt auch wieder eine Qualifikation geben für die dritte Liga, wo wir letztes Jahr im Finale der Qualifikation im Elferschießen verloren haben, sonst hätten wir den Ligaspot bekommen. Und ja, wir werden es beidgleisig probieren, dass wir so schnell wie möglich in die Liga kommen. Und ansonsten kann ich euch nur empfehlen, den Rapid in Westafrika Beitrag im Austrian Soccer Board, wo ich einigermaßen regelmäßig Updates gebe, was sich so tut. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Channel, wo wir live streamen können. Sollten jetzt schon 2 oder 3 Match drauf sein, die in voller Länge zu sehen sind. Also ja, es zahlt sich immer wieder, auch weil die Wege in Gambia ein bisschen mühsamer sind. Aber wir sind trotzdem weiterhin auf dem Weg, dort eine feine Mannschaft und Mannschaftsstruktur aufzubauen.
Gut, sehr gut, danke. Ich werde die Links dann auch bei mir diverse Kanäle und Shownotes dann teilen.
Dankeschön.
Stefo, Daniel, danke euch für die Analysen.
Sehr gerne.
Danke vielmals. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend bzw. eine erfolgreiche Saison, und wir hören uns dann wahrscheinlich nächstes Jahr nach der Transferzeit 2026 wieder. Bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. FM.